Moin moin und hallo zur 30. Folge Quatschkino.
Oh, hallo.
Hallo. Habe ich von Game One an Moderation geklaut von damals. Die haben auch immer mit Moin moin und hallo angefangen.
Moin moin,
ja. Okay. Hier natürlich ist wieder Rebecca.
Hi.
Hallo.
Und der Maxi.
Hallo.
Du hast einfach zweimal Hallo hintereinander gesagt.
Genau, ja. Und wir haben wieder super duper ein super duper Thema mitgebracht.
Wir haben ein krasses, eine krasse Folge für euch vorbereitet. Mein Gott, ich lege gerade die Ansprüche so richtig hoch.
Wir wissen,
und dabei ist einfach die Folge ganz normal. Ist eine ganz normale Folge.
Ja, wir wissen noch gar nicht, ob die Folge krass wird.
Wird eine krasse Folge, weil Maxi hat sich diesmal während des Films Notizen gemacht. Leute, einmal.
Oh, what?
Einmal bitte Applaus.
Ich habe mir schon öfter mal Notizen, aber nicht so viele und auch irgendwie nur im Handy und das ist halt ein bisschen schlecht, geht halt ein bisschen schlecht. Und
ja, aber diesmal hat er das Klemmbrett rausgeholt,
ja,
und einen echten Stift genommen.
Ja, das stand im Regal, ja.
Das
und ein echtes
Wahnsinn.
Blatt auch.
Ja, soweit bin ich ja nicht. Ich nehme immer mein Tablet.
Ja, kauf mir eins.
Du hast selber Geld.
Ja, jetzt aber nicht so viel wie du. Na, ist ja egal.
Okay, gut, dann kaufe ich dir jetzt wohl ein Tablet.
Überzeugt, oder? Überzeugt.
Weißt du, wer auch mehr Geld hat als ich? Keine Ahnung, Elon Musk, kauft der mir ein Tablet? Nö.
Ja, aber den kennst du ja auch nicht. Hast du mit Elon Musk einen Podcast? Ich glaube nicht.
Oh, ja, okay, gut, dann kaufe ich dir ein Tablet.
Nee, Quatsch. Brauche ich ja nicht. Also ist ja alles gut.
Das
ich nehme einfach in Zukunft
auch
mein Klemmbrett und meinen Stift wieder. Blaue Farbe übrigens.
Mhm.
Schreib auf ein A4-Blatt und übertrag das dann in meine Notizen.
Ich kann ja auf meinem Tablet einfach draufschreiben und dann könnte ich theoretisch sagen, jetzt musst du mir das in Text umwandeln, dann macht er das, aber das mache ich nicht.
Ja, das würde mit meiner Schrift auch nicht funktionieren. Also ich habe eben überlegt,
also was er teilweise erkennt, ist schon echt.
Aber ich konnte eben selber nicht meine Schrift lesen.
Aber ich muss auch sagen, wenn ich Notizen mache, dann ist das auch sehr grafisch. Also dann unterstreiche ich Sachen, ich mache überall so Pfeile hin und so. Das ist einfach.
Auch unterschiedliche Farben?
Nee, weil da habe ich keine Zeit für, das zu wechseln. Ich will ja nicht die ganze Zeit Pause drücken.
Ja.
Und sonst kriege ich ja was nicht mit, so,
ja,
ne? Und ja, das ist schon sehr grafisch, was ich hier notizenmäßig mache. Und ja, deswegen macht es keinen Sinn, das irgendwie in Text zu übertragen, weil dann sind die ganzen Pfeile weg und dann.
Ja, herzlich willkommen bei dem neuen Bastel- und Mal-Podcast hier.
Ja, Notizenschreib-Podcast.
Ja. Heute Sudoku 101. Nee, Quatsch, wie heißt denn das? Origami, nicht Sudoku.
Origami ist was mit Falten.
Origami ist Basteln
doch,
auch.
Ich falte doch mein Tablet nicht.
Ja, so, ja, aber ich kann mein Blatt Papier falten. Das ist nämlich der Unterschied.
Oh, Pluspunkt, Pluspunkt.
Boom. Okay, nee, kommen wir zum ernsten Thema.
Ja, sehr ernst.
Also wir besprechen heute Hacksaw Ridge.
Hack.
Film nach wahrer Begebenheit, aber mehr dazu später. Denn erstmal wollen wir noch eine halbe Stunde darüber reden, was Becky alles so gesehen hat in den letzten zwei Wochen.
Ja, ich wollte nur einmal kurz sagen, eigentlich wollte ich Hexer vorher noch googeln, weil ich ja letztes Mal, als ich nicht wusste, was Infernal heißt, richtig geroastet wurde.
Ja.
Ich habe es nicht gegoogelt, aber ja, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, was Hexer heißt. Es ist mir auch egal, ich werde darüber keine Aussagen machen. Was habe ich denn gesehen?
Hacksäge oder so.
Hacksäge, genau.
Ja.
Vielleicht. Also normalerweise habe ich ja immer so 15 Serien, die ich vorstelle.
Ja.
Diesmal nicht, weil wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, einfach alle Harry Potter Filme zu gucken. Also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, dass wir irgendwie den ersten geguckt haben und dann war Jens letztes Wochenende so, ja, lass doch einfach mal den zweiten gucken und dann den dritten und dann den vierten und dann den fünften. Ja gut, und dann weiß man ungefähr, wo es hinkommt, wo es hinführt. Ja, das heißt, wir haben die alle geguckt. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch viel drüber sagen soll. Also die Filme sind halt schon sehr, also einfach nur diese ganze Welt ist halt ziemlich cool. Ich meine, ich habe natürlich auch die Bücher gelesen mehrmals und bla bla bla.
Yeah.
Ja, die gibt's übrigens, Amazon Prime war das. Man kann die einfach auf Amazon Prime gerade gucken für Umme, alle. Und wenn ihr die Filme schon sehr oft gesehen habt und euch denkt so, oh ja, irgendwie, ich kann die schon mitsprechen, dann guckt die einfach mal auf Englisch. Weil das ist auch sehr interessant. Also wir mussten, irgendwann hat Jens auch gesagt so, ah, wir machen jetzt mal die Untertitel an, weil irgendwie so manche Leute sind so ein bisschen nuschelig unterwegs. Und aber ja, lohnt sich auf jeden Fall auch, das mal im O-Ton zu gucken. Wollen wir Ping-Pong-mäßig wieder machen? Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Da habe ich so 15 Minuten Monolog gehalten. Das war kacke.
Genau, das haben wir nicht gemacht. Ja, können wir machen. Also ich hab ja auch wieder weniger
gesehen. Ach, warte, stopp. Sekunde, ich muss dich noch einmal kurz unterbrechen. Und zwar war dann die Diskussion darum, welcher der beste Harry-Potter-Teil ist. Ich meine, du hast die nicht alle gesehen? Oder
doch,
kannst
klar, habe ich
doch,
alle gesehen.
Aber kannst du dich an alle so...
Ja, nicht so ganz. Also,
distinkt erinnern?
Ich kann die letzten 4 Teile... Nee, ich sag nicht die letzten 4 Teile, das wird ein bisschen schwierig, je nachdem, ob man den letzten Teil als 2 Teile sieht oder nicht.
Ja.
Ab Harry Potter und der Feuerkelch kann ich die nicht mehr so gut auseinanderhalten, weil ich die alle direkt hintereinander geguckt habe.
Ja, okay, gut.
Mein Lieblingsteil ist der mit dem Wettkampf.
Der 4.
Der Feuerkelch.
Ja, Feuerkelch. Ja. Also der Feuerkelch ist ja der Preis von dem Wettkampf.
Kann sein, ja.
Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist auch der Halbblutprinz der den Wettkampf gewinnt, wer weiß.
Hey, ich dachte, man gewinnt den Gefangenen von Azkaban.
Ja, oder der Orden des Phönix wird gewonnen, wer weiß. Oder der Feuerkelch.
Ja.
Oder die Heiligtümer des Todes.
Der gewinnt, kommt in die Kammer des Schreckens.
Der gewinnt, der kriegt den Philosopher's Stone. Stein der Weisen.
Philosopher's Stone?
Philosophers.
Ja.
Wobei, das ist ja Sorcerers. Also es gibt ja, da ist ja irgendwie UK und USA ist ja irgendwie unterschiedlich. Bei dem einen heißt es ja irgendwie Sorcerer's Stone und bei dem anderen heißt es irgendwie Philosopher's Stone.
Ja, wusste ich auch gar nicht. Interessant.
Ja, total interessant. nee, pass auf. Und zwar, ich finde, der beste ist der 3. Der ist auch von dem Regisseur, der Roma gemacht hat. Zufällig. Von dem Cuaron, glaube ich. Alfonso Cuaron. Bin ich mit... Ja, doch, das ist der. Die ersten beiden sind beide von Chris Columbus. Und ich finde...
Der auch Amerika entdeckt hat.
Ja, genau, okay. Ja. Ist voll krass, oder?
Ja.
Mein Gott, ist das dumm. Ich meine, Leute, wir haben diesmal länger als 70 Minuten. Also ihr müsst das jetzt durchstehen. Ich kann mir ja alle Zeit der Welt lassen.
Ja, yeah.
Naja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden sind von Chris Columbus. Und ich finde, die ersten beiden sind auch sehr ähnlich. Also es ist immer so, jetzt die eine Szene, dann kommt die nächste Szene.
Das ist meistens so.
Nein, aber im 3. Film, da hast du teilweise das Gefühl, also da sind die Szenenübergänge viel besser irgendwie. Das ist das Gefühl.
Okay.
Und es ist nicht einfach nur so, also im ersten und im zweiten fühlt sich so ein bisschen an, als ob die einfach nur, okay, wir haben hier eine Szene, die steht für sich alleine und dann am Ende packen wir die alle aneinander. Und im 3. ist es halt so, okay, wir haben quasi den ganzen Film und die Szenen müssen wir irgendwie zusammen, okay, verstehst du jetzt nicht, ist
doch
egal.
Doch, natürlich, ich kann dir folgen.
Nur weil
du so
guckst, so, hä, wo redet die? So, also Nummer 1 das und der dritte fühlt sich einfach ganz anders an, der ist auch viel dunkler, der ist nicht mehr so kinderfilmmäßig. Und ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass die jetzt endlich mal ein bisschen älter sind, weil, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, Kinder können echt nicht schauspielern. Und wenn du viele Kinder hast, dann sind da viele Kinder, die nicht schauspielern können. Und du bist so, bitte, können wir auch noch mal einen Erwachsenen sehen? Und im 3., da sind die irgendwie 14 oder so, keine Ahnung.
Ja, da konnte man ihnen nur mal sagen, es war jetzt scheiße, Harry,
jetzt
du musst es jetzt nochmal machen.
Harry, genau. Harry, ich heiße Daniel, egal. genau, und ja, auch von der Story finde ich den 3. auch sehr gut. Und wie gesagt, einfach, der 3. ist einfach von der Presentation und von der Aufmachung und vom Feeling ist der einfach super und der Beste. Und, ja, ich glaube, die letzten sind auch alle vom selben Regisseur. Wer anders? Weiß ich gerade, Namen habe ich gerade vergessen. Aber ja, ich finde, der 3. ist der beste. Jens übrigens hat gesagt, die kann man nicht vergleichen, die gehören alle zur selben Serie. Ich kann da nicht sagen, einer ist der beste, einer ist der schlechteste. So, ja.
Also der 3. Film ist bei mir auch auf Platz 2. Ich mag den 4. dann nur mehr, weil ich mag so Wettkämpfe einfach. So, ich guck das gerne. Aber ich kann mich halt allgemein nicht so gut dran erinnern, was irgendwie in welchem Film passiert ist.
Der 4. hat mich damals halt schon ein bisschen traumatisiert. Also den fand ich sehr gruselig. Vor allen Dingen Wurmschwanz, den fand ich sehr gruselig. Mhm. Ich weiß auch nicht genau. Also ich meine, der kommt ja auch im 3. Teil schon vor, aber im 4. Teil hat er mich irgendwie gekriegt. Es gab in den ganzen 8 Filmen gab es nur eine Szene, wo ich geweint habe, also Tränen geweint habe. Und die war im 4. Und zwar, Spoiler für die Leute, die den vierten Harry Potter noch nicht gesehen, gelesen haben.
Alt, also.
Und zwar, als Cedric stirbt und dann zurück, also als er stirbt, war ich so, alles klar, er ist tot, sucks to be you, I guess. Kommt zurück und dann spielt so eine Blaskapelle und die hört halt langsam so auf zu spielen, als sie so sehen, okay, fuck, der Junge ist tot. Und dann kommt halt der Vater von Cedric runter und schreit halt so, that's my son, that's my boy. Und alle sind so, oh mein Gott, da habe ich echt geheult. Also echt, wirklich, ich saß da und mit liefen die Tränen so runter und Jens guckt so zur Seite so, alles okay bei dir? So, ja, mir geht's gut. Die einzige Szene, weißt du, irgendwer anders stirbt, ist mir scheißegal, aber Cedrics Vater trauert um seinen Sohn, Alter. Da ist bei mir zu Ende gewesen. Und auch diese Musik, die da spielt, ne, immer wenn ich die höre, dann assoziiere ich die auch direkt mit dieser Szene. Immer wenn ich die höre, bin ich schon so, oh oh, jetzt passiert was Schlimmes.
So wie wenn bei Game of Thrones, wenn da Reigns of Castamere gespielt wird.
Ja, aber was ich nicht mag in Filmen ist, du kennst ja diese Geige, ne? Weißt du, dieses, das ist quasi so ein Soundelement, was voll oft benutzt wird, so eine Geige, die so, weißt du? Und die wird dann immer benutzt, damit man irgendwie so Suspense aufbaut, bla bla bla. Aber es ist immer dieselbe Geige. So viele Filme benutzen dieses Geigen-Soundelement, dass du irgendwann sagst, so, Junge, so jetzt komm mal klar. Und das ist halt mit dieser Musik, die ist halt nicht gewesen, extra da gewesen, um dann aufzuhören und traurig zu sein, sondern die wird auch vorher gespielt, so dü, 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 weißt du, so, ist halt einfach so eine Blaskapellenmusik. Und dann nachher einfach, wie die dann aufhört, so wie die einzelnen Instrumente aufhören zu spielen und so, ich weiß auch nicht, das ist bei mir so verknüpft mit dieser Szene, dass ich direkt, wenn ich diese Musik höre, bin ich schon so, oh nein, die hört gleich auf zu spielen und dann ist der tot und dann kommt der Vater runter und,
ja, aber finde ich cool, genau das ist es ja, was Filme, also insbesondere Filmmusik ja erreichen soll.
Ja.
Also mega.
Genau, also genau das wollte ich noch über Harry Potter sagen und jetzt bin ich auch fertig, jetzt darfst du endlich sagen, was du vor 10 Minuten sagen wolltest.
Okay, ja, ich habe einen Film geguckt, abgesehen von Hexerich, und das war The Social Network. Hatte ich letzte Woche mal wieder Bock drauf. Ist ja einer meiner Lieblingsfilme, weil ich finde der ist halt mega gut geschrieben, so Aaron Sorkin Drehbuch, David Fincher Regie. Kannst du eigentlich nichts falsch machen mit. Ja, hatte natürlich wieder mega viel Spaß auch. Für alle, die das noch nicht kennen, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erwähnt habe. Das ist halt der Film, wo es um die Entstehungsgeschichte von Facebook geht. Aber der ist nur so zu 40% wahr. Und der Rest ist so, damit das ein guter Film wird.
Mit Jesse Eisenberg. Gemacht.
Mit Jesse Eisenberg.
Armie Hammer mal zwei.
Genau, und zweimal Armie Hammer. Was ich auch witzig fand, als ich irgendwann herausgefunden habe, dass es gar keine Zwillinge, also schon in dem Film Zwillinge sind, aber dass die einfach von dem gleichen Schauspieler porträtiert werden. Muss auch damals bei den Oscars bestimmt lustig gewesen sein, wenn irgendwer dachte, oh, ist ja nur einer von beiden da.
Mein Bruder war krank.
Genau, ja. Und ja, den Film kann man auch, der ist auf Netflix, glaube ich, gerade. Ja, der ist auf Netflix. Okay. Kann ich auch, oder? Weiß ich nicht. Ich habe auch die Blu-ray.
Okay, also wenn ihr den Film gucken wollt, einfach zu Maxi.
Genau, ich schicke die euch per Post. Nee, ja, also keine Ahnung, du kennst den ja auch. Also,
ja.
Der ist schon ein guter Film. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also Mark Zuckerberg ist halt ein Arsch. So halten wir das einfach fest.
Ich habe eine Szene aus diesem Film, die ich schon öfter mal so in anderen Video-Essays und so weiter gesehen habe, ist diese Szene, wo die in der Diskothek sind und sich irgendwie unterhalten und die schreien sich ja so an.
Ja.
Und das ist halt einfach, immer wenn ich jetzt Filme oder Serien sehe, wo die halt eigentlich in so Clubs sind oder in so einer Bar, weißt du, und die reden dann so miteinander und denkst dir so, ja, also wenn es eine echte Bar wäre, also die hätten dich, also keiner könnte dich verstehen, muss ich immer an diese Szene denken, wo die sich anschreien in dem Club.
Ja, und dann kannst du dir auch vorstellen, wie das ist, wenn die anderen Filme drehen, wo die sich so normal unterhalten. Da ist halt beim Drehen absolut keine Musik.
Ja, ja,
und
genau,
die Leute deswegen tanzen halt einfach nur zur Stille.
Deswegen ist es auch so lustig, also diese Szene bei The Social Network, als die gedreht haben, haben sich halt einfach nur die Schauspieler in einem komplett leeren in einem lautlosen, also es ist keine Musik, nichts, und die schreien sich einfach an, also die spielen die Szene halt und schreien sich einfach an dabei. Mhm. Das ist bestimmt auch lustig, wenn du das dann so.
Ja, also ich finde auch Justin Timberlake in der Rolle von dem Sean Parker cool. Auch wenn der eigentlich nicht wirklich Schauspieler ist, sondern ja eher aus dem Musikbereich kommt.
Korrekt.
Und ja, auch wie er in den Film eingeführt wird, mega gut, wo er bei der einen Studentin aufwacht frühs und die dann so reden, ja, was studierst du? Und er so, ja, ich studiere nichts. Und so, wie, du studierst nichts? So, du bist aber nicht irgendwie minderjährig oder so sinngemäß. Und so, nee, ich bin Unternehmer. So, ja, was, also ich stelle das mal so kurz nach. Dann fragt sie, na, was hast du, was war deine letzte Unternehmung? Und er meinte halt, ja, ich habe einen Dienst erfunden, wo man kostenlos mit seinen Freunden Musik tauschen kann. Und so, okay, also sowas wie Napster. Und so, nee, Napster. Ich habe Napster erfunden. Cooler erster Auftritt auf jeden Fall. Das Mädel ist übrigens die Dakota Johnson von Shifty Fates of Grey.
Shifty Fates?
Ja.
Ah, okay.
Naja.
Klar.
Genau, das war ein guter Film. Jetzt kannst du
weitermachen. Oder Peanut Butter Falcon spielt die auch.
Genau, oder Color. Peanut Butter Falcon. Den können wir eher empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, als Fifty Shades of Grey?
Ja.
Ja.
Aber definitiv.
Schon eher, ja. Ja, ja, was habe ich noch geguckt? Filmmäßig. Oh, weiß ich, ich gucke einmal kurz nach, da war einer, glaube ich, noch. Da war, glaube ich, noch einer dazwischen.
Ja, dann geht. Okay, hast du?
Oxygen.
Ja.
Es ist ein französischer Film von Netflix. Und das habe ich daran erkannt, weil die Hauptdarstellerin ist nämlich.
Hat ein Baguette in der Hand.
Melanie Laurent.
Achso, okay.
Kennst du, ne?
Nö.
Kennst du nicht?
Wer ist denn das?
Das ist die, die in Inglourious Basterds die blonde Kinobesitzerin spielt.
Ah.
Und ich habe die halt gesehen und ich war direkt so, das ist eine Franzosin. Französin.
Hm.
Das ist eine Französin. Und dann dachte ich so, aber warum? Woher weißt du das, Rebecca, dass das eine Französin ist? Und du weißt auch nicht, woher du die kennst. Du siehst die an und weißt, dass es eine Französin, aber warum? Und dann habe ich es einfach gegoogelt und ja, Inglourious Basterds, ne?
Ja, also manchmal steht ja auf so, also böser Kommentar, auf den das jetzt hinauslaufen könnte. Manchmal steht ja auf so Filmverpackungen drauf, so von den Machern von oder vom Regisseur von. Vielleicht sollten die das bei unbekannten Schauspielern auch machen, so mit der blonden Kinobesitzerin aus Inglourious Basterds.
Genau.
Das erspart einem halt viel Arbeit zu überlegen, woher man sie kennt.
Also auf jeden Fall Oxygen, das ist ein Kammerspiel, das heißt, es spielt alles am selben Raum quasi. Mhm. Und es gibt keine unterschiedlichen, also es gibt manchmal gibt es noch so Flashbacks und so, aber das sind nur so kurze, ganz kurze Eindrücke meist. Deswegen würde ich schon sagen, das spielt alles komplett am selben Ort. Und es geht darum, dass die Hauptdarstellerin aufwacht in so einer ganz engen Box irgendwie und ihr sind so Schläuche in den Arm gesteckt und so weiter und sie ist so, ja fuck, wo bin ich? Warum bin ich hier drin? Und es muss mich jemand rauslassen, weil diese Box hat irgendwie auch nur ein bestimmtes Level an Sauerstoff und ja, und dann ist da auch noch so eine KI drin, mit der sie so reden kann. Und dann kann sie auch Leute anrufen und dann, genau, geht es halt darum, rauszufinden, wo sie irgendwie ist. Und sie zu befreien, so ein bisschen. Und es ist schon ein ganz interessanter Film, irgendwie so. Also, das ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Aber es ist vom Konzept her schon ganz interessant. Und man versucht auch mal mitzurätseln, so, ah, wo ist sie jetzt? Warum ist sie da drin? Dann gibt es irgendwie manche Sachen, an die kann sie sich irgendwie nicht erinnern. Und dann denkt sie so, warum nicht? Und ja, auch die Auflösung ist eigentlich, bleibt eigentlich, also Jens mag das ja nicht, wenn Filme aufhören und es ist so offen so ein bisschen, dann ist Jens immer so, Scheißfilm. Auch wenn der vorher gut war. Wenn der aufhört, quasi so mittendrin irgendwo, ist Jens so, alles klar, Scheißfilm. Und das ist auf jeden Fall kein Scheißfilm für ihn. Weil der halt auch eine Conclusion irgendwie hat und man weiß am Ende so, was passiert und so.
Mega.
Ja, Netflix-Film.
Kann man gucken?
Kann man gucken, okay. Genau. Also wie gesagt, du hast halt eigentlich nur sie in so einer Kammer und mehr Leute hast du nicht und mehr Szenenbilder hast du auch nicht. Also andere Drehorte gibt's nicht. Da muss man sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Ich fand's auch am Anfang, fand ich es ein bisschen schwer reinzukommen, aber dann, wenn man das einmal so ein bisschen überstanden hat, dann ist das auch eigentlich ganz cool.
Hm. Cool. Ja, ja, ich habe noch eine Serie geguckt, und zwar die erste Staffel von The Office, von der amerikanischen Version. Weil, also die ist ja nach dem britischen Vorbild
ja
entstanden, genauso wie Stromberg der deutsche Ableger ist davon, mit Steve Carell in der Hauptrolle.
Mhm.
Und ich fand es sehr witzig. Also ich musste bei der ersten Staffel schon sehr lachen. Man merkt ein bisschen, dass Stromberg dem so leicht nachempfunden ist, was ich aber ganz cool finde. Also, du hast doch Stromberg gesehen, oder?
Ja.
So, ich mag Stromberg ja auch, ja. Also, einfach für so
Sprüche
auch.
Nicht alles, ich glaube, ich habe nur eine Staffel
oder so gesehen. Wie behinderte Delfine kommen, um mit mir zu schwimmen. Und so, finde ich schon witzig. Naja. Auf jeden Fall ist Steve Carell aber nicht so ein,
Masochist
wie Stromberg.
Ja.
Sondern eigentlich mehr so der peinliche Dad. Und die anderen Charaktere, das sind halt so die Klischee-Charaktere, so der Nerd, der in Anführungsstrichen hübsche junge Mann, dann haben wir noch ein paar ältere Männer und Frauen und halt irgendwie eine recht attraktive junge Frau noch. Mhm. Und ja, dann passieren da halt so normale Bürogeschichten, ne? Also so sexuelle Belästigung in Form von Witzen, wie nennt man das? Wenn man so sexistische Witze macht,
einfach so, okay,
so, ja. Das meine ich gerade, nicht jetzt sexuelle Belästigung.
Wie nennt man nochmal sexuelle Belästigung in Form von Witzen? Ich weiß nicht, vielleicht sexuelle Belästigung?
Ja, also klar, es ist natürlich auch nicht witzig. Aber die Serie ist halt auch schon ein paar Jahre alt und da war das ja noch nicht so ernst gesehen, wie das jetzt ernst genommen wird.
Ich meine,
also zu Recht
viel
ja ernst
ist
genommen.
Es ja auch, wenn so sexistische Witze vorkommen, dann sind die auch meistens in dem Kontext, wo gesagt wird so, yo, dieser Charakter sagt das jetzt, aber dieser Charakter, den finden wir eigentlich blöd.
Genau, ja.
Und dann ist es ja nicht ein, wir haben hier einen richtig lustigen Witz gerissen, hahaha, wir machen uns über Frauen lustig, sondern eher so ein, dieser Charakter ist ein Idiot und deswegen sagt er das.
Genau, und wenn man das nicht mag, also es ist ja eine Serie, dann muss man das ja auch nicht weitergucken. Aber ich habe auf jeden Fall bei der ersten Staffel jetzt sehr gelacht. Kann man aber nicht streamen in Deutschland, also muss man bei Amazon kaufen.
Mhm.
Aber ja, ist schon witzig. Ja. Das britische Original kenne ich übrigens nicht. Okay. Mit Ricky Gervais, aber das gucke ich auch irgendwann nochmal. Das hat aber auch nicht ganz so viele Staffeln. Also die Office US hat irgendwie 9 Staffeln, von den britischen gibt es nur 2. Also
ja,
das sind irgendwie nur so 12, 15 Folgen oder so und dann ist es durch.
Mhm. Ja. Ja, ich habe noch eine Serie gesehen, also Nummer 1. Wir haben Love, Death and Robots, die 2. Staffel gesehen. Die ist jetzt raus. Also für alle Leute, die. Hast du die 1. Staffel gesehen?
Nee, aber da habe ich gleich eine Frage dazu.
Ja, also auf jeden Fall Love, Death and Robots gucken, Leute. Könnt ihr direkt von 2 Staffeln gucken.
Ja.
Hast du eine Frage?
Ist das nicht so gewesen bei der ersten Staffel, dass die Folgen für, ich sag mal, jeden Nutzer in unterschiedlicher Reihenfolge waren?
Ja, korrekt.
Okay, weil das habe ich nämlich Daniel auch gefragt letztens und das konnte er mir nicht so beantworten, obwohl er das auch gesehen hat.
Genau, das ist.
Und warum ist das cool, dass die in unterschiedlicher Reihenfolge sind?
Also es ist halt so, dass die Folgen haben miteinander nichts zu tun.
Ja.
Die sind komplett, das sind wie quasi, eigentlich sind es Kurzfilme. Es sind Kurzfilme, immer in anderen Artstyles und es geht halt immer irgendwie um. Meistens geht's was.
Love,
geht's,
Death und Robots?
Genau. Es geht meistens um Love, Death und Robots oder Love oder Death. Also eins von diesen dreien oder auch alles drei. Und genau, da die halt nichts miteinander zu tun haben, ist quasi die Reihenfolge egal. Und Netflix hat das wohl so gemacht, dass die Reihenfolge irgendwie abhängig ist von deinem Watch-Verhalten, von dem, was du cool findest. Also die haben das irgendwie angepasst auf deine Watchlist und so. Und deswegen ist das cool. Keine Ahnung, also
ich sehe da den Sinn nicht so ganz da drin. Weil sehe ich dann die geilen Folgen zuerst und dann die Scheißfolgen? Oder,
also,
oder die Folgen,
Mix,
die mir nicht so.
Es gibt halt auch, also es gibt manche Folgen, die sind so 7 Minuten. Und dann gibt es auch die längste Folge, ist glaube ich so eine Dreiviertelstunde oder so. In der, in der zweiten Staffel ist die Varianz nicht so hoch. Da ist glaube ich die kürzeste Folge so 11 Minuten und die längste ist so knappe halbe Stunde, glaube ich.
Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das gucken möchte.
Guck das auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Wie gesagt, du kannst halt auch erstmal, wie gesagt, die Folgen haben halt alle unterschiedliche Länge, deswegen kannst du halt auch sagen, ich habe jetzt nur, weiß ich nicht, 10 Minuten Zeit, dann guckst du halt eine kurze an.
Ja, okay, aber wenn Netflix das durch ihren Algorithmus gejagt hat und quasi die perfekte Reihenfolge für mich.
Ja, gut,
hat, dann
aber
sollte ich das ja auch in der Reihenfolge gucken.
Es ist immer noch nur ein Kurator-Algorithmus. Also
ja.
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, was da jetzt hinterstellt. Vielleicht haben die das nur gesagt und das ist eigentlich random.
Wahrscheinlich,
ja. Kann ja auch sein, ne?
Man preist was? Das einfach an mit einem krassen.
Ach, das haben wir mit Algorithmus. KI gemacht, Leute.
Ja, und dabei ist einfach nur.
Da ist ein neuronales Netzwerk hinter.
Wird einfach nur ein Würfel gewürfelt, in welcher Reihenfolge der.
Also, ich finde die Serie richtig, richtig cool. Ich habe mich richtig gefreut, als die zweite Staffel rauskam. Ja, weil einfach auch die unterschiedlichen Artstyles sind halt auch einfach so cool. Und es ist einfach unglaublich, wie man in nur 15 Minuten irgendwie so krasse Bindungen zu Charakteren aufbauen kann, dass man eigentlich quasi noch eine Stunde weiter gucken könnte.
Hm.
Und ja, aber dann ist die Folge zu Ende und es geht zur nächsten.
Ja, war ja bei If Anything Happens, I Love You genauso, bei dem Kurzfilm von Netflix, der ja jetzt den Oscar gewonnen hat. Da hat man ja auch relativ schnell Bindung zu den Charakteren aufgebaut.
In ja, aber da komme ich auch später nochmal zu, wenn wir über Hacksaw Ridge sprechen. Da ist es ja auch, da ist ja auch so ein bestimmtes Thema drin, wo man direkt eigentlich Empathie, also wo man direkt mitfühlt.
Ja, aber ich kannte das ja nicht, dieses Thema.
Ja.
Bis ich das gesehen habe. Naja, ey, ist auch egal. Vielleicht gucke ich mir das noch an, das kommt ein bisschen so auf meine Zeit an. Aber die erste Staffel kam ja irgendwie vor, was, 2 Jahren oder so oder 3 Jahren.
Schon.
Von da habe ich vielleicht ja noch ein bisschen Zeit, bis die dritte Staffel kommt.
Ja, also wie gesagt, das ist halt auch sehr aufwendig. Der Artstyle ist halt teilweise auch sehr aufwendig, deswegen ist es jetzt nicht so, kann man die, glaube ich, nicht so einfach schnell rausballern. Aber wer die noch nicht gesehen hat, angucken.
Dann können die ja Becky schreiben, welche Folge ihr am coolsten findet.
Ach so, die Folgen, die meisten sind ab 18.
Okay.
Nur nochmal dazu. Also, Love, Death and Robots. Also, es geht auch viel um Tod und dann.
Und Liebe.
Blut und so. Ja, auch um Liebe, aber auch um Tod. Und ja, wie gesagt, das meiste ist ab 18. Manches auch ab 16. Ja.
Okay. Was hast du noch geguckt? Weil ich bin schon durch jetzt.
Ja, ich habe noch zwei Serien angefangen. Einmal habe ich angefangen Jupiter's Legacy. Das ist so eine Netflix-Serie, wo es so um Superhelden geht. Die ist auch von den Machern von. Oh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Irgendwie, die haben was Cooles gemacht. Das weiß ich noch. Aber jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern, was. Gucke ich vielleicht später nach, vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall geht es irgendwie. Also, long story short, ich habe eine Folge geguckt und habe dann gesagt, na, ist irgendwie nicht so mein Ding. Jens hat weitergeguckt und hat gesagt, das wird viel besser noch. Deswegen, vielleicht hole ich noch auf, vielleicht lasse ich es auch einfach sein. Es geht irgendwie um Superhelden. Und das, was ich in der ersten Folge mitgekriegt habe, war irgendwie, dass die Kinder von den Superhelden jetzt in die Fußstapfen quasi von ihren Eltern steigen und das ist irgendwie problematisch. Keine Ahnung, ich fand es halt nicht so interessant, die erste Folge. Aber wie gesagt, Jens hat gesagt, das wird besser.
Also mich kriegt der Name allein schon raus.
Jupiter's Legacy.
Ja.
Ja.
Aber ich habe auch so ein Problem mit Namen. Ne? Ich hatte das bei Musik, gibt zwei Rockbands, eine Band heißt Breaking Benjamin und die andere heißt Five Finger Death Punch und die finde ich eigentlich beide ziemlich cool. Ja. Und da habe ich beide sehr spät erst angefangen zu hören, weil ich immer, der Name hat mich immer so ein bisschen abgeturnt.
Okay, krass.
Und genauso ist es bei Jupiter's Legacy auch.
Ja,
weil das klingt doch ein bisschen wie Jupiter's Ascending und das war das nicht auch irgendwie was nicht so geiles?
Ganz Schlimmes, ja.
Ja.
So, warte, ich habe jetzt mal eben hier geguckt, Jupiter's Legacy ist gemacht von, created by, kurz gucken. Ich weiß doch nicht, wo ich das gelesen habe. Nee, das ist ja nicht. Ja, es tut mir sehr leid. Eigentlich, ich bin noch nicht fertig, ich weiß nicht, wo ich.
Ja, ich weiß leider auch nicht, über welche Serie ich noch reden sollte. Also, ich habe natürlich noch ein bisschen mehr geguckt, ne? Also, zum Beispiel hier und da mal irgendwie eine Folge Solar Opposites oder so. Da läuft ja die zweite Staffel gerade auf Disney Plus. Aber das ist jetzt, also ich will jetzt nicht nur, weil ich eine Folge pro Woche gucke, will ich nicht jede Woche erwähnen, dass ich eine Folge Solar Opposites geguckt habe. Ne? Kann man erwähnen, wenn man durch ist mit der Staffel.
Ja.
Ansonsten besprechen wir auch seit längerem nur einen Film, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass das Beste für uns und unseren Podcast ist, wenn wir nur einen Film gucken und besprechen. Oder also wenn wir nur einen von den Filmen, die wir geguckt haben, besprechen. Und deswegen fehlt mir eigentlich nur, oder habe ich eigentlich nur noch Hacksaw Ridge auf meiner Liste stehen. Wo ich mich natürlich sehr wieder freue, das erwähnen wir auch schon ein paar Wochen, ist irgendwann mal wieder ins Kino zu gehen, weil die Chancen stehen relativ gut, würde ich sagen, dass wir bald mal wieder ins Kino gehen können. Das Filmforum in Duisburg hat auch schon mit einem Plakat von The Father geworben. Den würde ich auch gerne noch mal im Kino gucken. Haben wir auch letzte Folge erwähnt, dass wir den ziemlich gut fanden und dass man den auf jeden Fall gucken kann und der auch nicht zu lange geht. Oscar-Gewinner Anthony Hopkins. Genau, Becky hat leider nicht gefunden.
Ich habe es nicht gefunden, es tut mir leid. Danke, dass du hier die Stellung erhalten
hast. Ja, ich hätte die Jeopardy-Musik nicht noch so lange durchziehen können.
Ja, nee. Ich habe es leider nicht gefunden. Google das einfach selber, keine Ahnung. Oder guckt euch die Serie an, keine Ahnung. Die erste Folge ist ein bisschen lahm, aber anscheinend soll es weiter besser werden. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich da noch geguckt. Truth Seekers. Das ist eine Amazon Prime-Serie mit Nick Frost und hier dem anderen von Shaun of the Dead.
Dem, ne? Ja, der Rothaarige.
Links Peck. Simon Peck. Simon Peck, auch von dem mitproduziert. Da geht es eigentlich um so einen Typen, der bei so einer Internetfirma irgendwie arbeitet und quasi so rumfährt und bei Leuten das WLAN wieder zum Laufen kriegt.
Ah.
Und der hat aber auch noch einen YouTube-Kanal, wo er so paranormale Sachen irgendwie beobachtet und kriegt so einen Assistenten an die Hand und die, ja, die untersuchen so paranormale Sachen. Es ist so eine lustige Sci-Fi-Serie, würde ich sagen. Und ja, bis jetzt finde ich die ganz lustig eigentlich. Also am Anfang hast du noch, gedacht, okay, worauf wird das hier rauslaufen? Also wenn man so ernste Themen hat und dann packt man da so Humor rein, der aber so mega drüber ist, dann ist es halt so ein bisschen weird, aber es ist nicht zu drüber. Bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Keine Ahnung. Cool.
Gibt's auf jeden Fall. Hast du die Cornetto-Trilogie eigentlich gesehen?
Ich habe Shaun of the Dead gesehen.
Okay.
Und die anderen glaube ich noch nicht.
Ja, mir fehlt auch noch Hot Fuzz, aber Shaun of the Dead und The World's End kenne ich.
Genau, steht auch auf unserer Watchlist eigentlich. So, und das war's.
Entschuldigung, auch schon. Ich kenne deine Watchlist nicht.
Nee, auf unserer Sleepover Party Watchlist.
Ja, aber die kenne ich auch nicht auswendig. Da habe ich schon lange nicht drauf.
Da geguckt. Sind 9 Filme drauf oder so.
Ja, kennst du die alle auswendig?
Ja, Moon ist da noch drauf. Ich meine, Birdman haben wir schon gesehen. Call Me By Your Name ist da, glaube ich, noch drauf.
Wir kommen hier ins Struggle. Wir sollten das nicht aufzählen jetzt.
Ja.
Genau, viel wichtiger, über was wir noch reden wollen. Denn, also natürlich über Hacksaw Ridge. Es wäre schon ganz schön doof, wenn wir jetzt einfach eine Folge aufnehmen und nicht über den Film reden.
Ja.
Besonders nicht in unserer Jubiläumsfolge, nämlich der 30. Mhm. Ich hätte fast gesagt, in unserer 30. Jubiläumsfolge, aber dann wäre quasi jede Folge eine Jubiläumsfolge.
Ja.
Das ist auch nicht so richtig.
Man feiert immer 2 Wochen.
Ja, genau. Ja, und dann nimmt man die nächste Folge auf. Oh Gott, okay. Ja, Hacksaw Ridge, soll ich es mal zusammenfassen?
Wolltest du nicht gerade noch irgendwas sagen?
Was denn?
Du hast gerade gesagt, ja, worüber wir noch reden wollen, also außer Hacksaw Ridge.
Nee, ist Hacksaw Ridge, also nicht außer Hacksaw Ridge.
Also okay, ist klar, habe ich falsch verstanden.
Ja. Also ich weiß nicht, über was wir noch reden können, es ist ja nicht so viel passiert in letzter Zeit in der Filmwelt.
Nee, ich habe nur gedacht, du möchtest irgendwas anfangen.
Also ich mache mal öffentlich Druck kurz, ich würde mich freuen, wenn ihr die 4. Staffel Mr. Robot noch gucken würdet, weil die ist richtig gut.
Ja.
So.
Ja.
Nur um das einmal kurz.
Ja, genau. Das war nämlich folgendermaßen. Und zwar haben wir dieses Video gesehen.
Ja.
Von dem Macher.
Sam Esmail.
Genau. Der quasi erklärt, was in den ersten 3 Staffeln quasi passiert. Aber ich glaube, wir haben dann nicht mit der 4. angefangen.
Das ist natürlich doof.
Glaube ich. Da war auch irgendwas, ich weiß nicht, ob Jens noch so überzeugt davon ist, die zu gucken. Oder ob er nicht so in the mood war. Ich musste nochmal nachhorchen.
Okay. Ja, guckt einfach das Video dann nochmal. Das geht ja nur 8 Minuten.
Ja.
Also, richtig gut, dass der einfach 3 super komplexe Staffeln in 8 Minuten erklären kann. Aber ist halt auch der Macher davon. Nee, also wir wollen heute über Hacksaw Ridge reden. Ich fasse mal ganz kurz die Handlung zusammen in ein paar Sätzen, weil ich weiß auch nicht, wie weit ich da spoilerfrei gehen kann oder möchte. Ja. Hacksaw Ridge ist ein Film, der ist basierend auf einer wahren Begebenheit und spielt zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg spielt da eine zentrale Rolle da drin. Zwar geht es um Desmond Doss, einen Soldaten, oder fast zukünftigen Soldaten, der wird Soldat im Laufe des Films, der gerne seinem Land dienen möchte im Krieg an der japanischen Front. Aber jegliche Art von Waffen verweigert. Also er möchte eigentlich nur Sunny sein. Er möchte nicht mal eine Waffe anfassen oder umhertragen oder noch weniger irgendwie eine Waffe abfeuern. Auch nicht in der Ausbildung. Und er möchte eigentlich nur als Sunny in den Krieg gehen und Menschenleben retten. So, das ist der Aufhänger vom Film. Yep. Und ja, ohne jetzt da so viel vorwegzunehmen, weil wenn er nicht in den Krieg ziehen dürfte, dann wäre der Film ganz schön langweilig. Ja, also der schafft das auch, sonst hätten die keinen Film über ihn gemacht.
Ganz am Anfang, die allererste Szene, die man sieht, ist ja, wie er auf dem Schlachtfeld irgendwie ist.
Ah ja, außerdem, ne? Okay, ja.
Also man sieht ganz am Anfang schon, okay, der wird irgendwann in den Krieg ziehen.
Ja.
Wie, weiß man natürlich nicht. Ob er seiner Moral treu bleibt und damit durchkommt oder ob er doch irgendwann ein Gewehr anfasst und sich selber verrät, das weiß man nicht.
Ja, Hexor heißt übrigens Säge, nur auf Deutsch übersetzt, weil da, um den Kreis zu eben zu schließen.
Warum heißt das dann Hexor Ridge Säge?
Ja, Ridge ist so grad.
Ja, nee, klar, aber...
Ich meine,
dieses
Ahnung.
Ding heißt doch, wo die da hochklettern.
Ja, das ist heißt Hexorridge. Ja.
Aber warum Säge?
Weiß ich nicht. Die Amis haben diesen Ort den Namen gegeben.
Ja, aber das
jetzt
muss
nicht
ja
so sehr hinterfragen.
Sinn haben.
Ja, auf jeden Fall ist der Film, glaube ich, von 2016 und war auch für Oscars nominiert. Ich weiß nicht, für wie viele.
Ja.
Bin da schlecht informiert heute. Es tut mir sehr leid.
Oh.
Und ich habe den damals gesehen gehabt schon und fand den auch richtig gut. Also mich hatte der beim ersten Mal gucken voll geflasht.
Mhm.
Hatte den dann mit 4,5 Sternen bei Letterboxd bewertet und habe ihn jetzt beim zweiten Mal gucken mit 4 Sternen bewertet, weil ich nicht mehr ganz so geflasht war, weil ich wusste ja schon, was alles passiert. Und dann sind mir halt ein paar mehr Kritikpunkte so aufgefallen, über die wir auch gleich näher eingehen können.
Ja, bitte.
Ja.
Ich bitte darum.
Genau, und ich bin Andrew Garfield-Fan. Also so, ich finde, der kann passt manchmal ganz gut in seine Rollen. Ich will nicht sagen, dass er immer perfekt ist, aber ich finde, der passt manchmal schon ganz gut in seine Rollen.
Ich finde,
zum Beispiel auch in Social Network.
Stimmt. Ich finde, der sieht in dem Film teilweise in manchen Szenen so ein bisschen aus wie der neue Spider-Man. Wie heißt der nochmal?
Tobey Maguire.
Nein, der neue.
Tom Holland,
genau. Und dass er einfach, also, keine Ahnung, manchmal sieht er aus wie Tom Holland und das ist einfach nur lustig. Also, die haben beide Spider-Man gespielt.
Finde ich nicht, dass er.
Doch, es gibt manche Szenen, da ist er irgendwie, ich glaube, ist es am Anfang oder so, da hat er so das Gesicht so schwarz vom Krieg quasi. Man sieht so seine Hairline nicht so gut und dann sieht er so ein bisschen aus wie Tom Holland. Ist ja auch egal.
Man kann, ja,
es
sein
gibt
Gesicht
manche
quasi auch nicht
Szenen,
richtig,
okay. Da sieht der aus wie Tom Holland. Da war ich so, lol, der sieht aus wie Tom Holland. Warte mal, die haben noch bei der Spider-Man gespielt.
Mach einen Screenshot und schick's mir.
Okay, mach ich. Ich guck mir den Film doch jetzt nicht nochmal an. Alter,
jetzt nur durchskippen.
2,5 Stunden oder so.
Ich fand den nicht so, also ich fand, der hat sich nicht so lang gezogen.
Aber ich fand das am Anfang schon irgendwie alles so ein bisschen.
Ja, möchtest du noch was Allgemeines zum Film sagen?
Was Allgemeines.
Spoilern. Weil dann also, kannst du mir genau sagen, warum die am Anfang so
Nee, also es kommt halt auch noch, es gibt auch noch ein paar andere wichtige Menschen in seinem Leben, zum Beispiel sein Vater, der hat nämlich im Ersten Weltkrieg gedient und hat so ein bisschen PTSD, hat auch ein paar seiner Freunde verloren und da gibt es natürlich so einen Konflikt, weil der Vater ist eher so, ja, Krieg ist voll scheiße und der Sohn ist so, ich zieh jetzt in den Krieg und der Vater so, willst mich verarschen?
Also erstmal sein erster Sohn auch.
Ja, sein erster Sohn ist auch in den Krieg gezogen. Und dann ist natürlich auch noch seine Freundin, spielt auch eine Rolle. Wie heißt die? Dorothy, glaube ich, heißt die. Gespielt von Theresa Palmer. Wo ich auch dachte, ich habe die gesehen, ich war so, alles klar, das ist die hübscheste Frau auf der Welt. Woher kenne ich die? Ich kenne die von Warm Bodies. Das ist so ein... Kennst du den?
Ein Horrorfilm.
Nee.
Oder sowas.
Nee, das ist, also nee, ja, was? Das ist so ein Horror-Romanzen-Film quasi. Also, da spielt Nicholas Holt mit, den man kennt zum Beispiel von Mad Max als Warboy. Oder, woher kennt man Nicholas Holt noch? Ich noch aus anderen Filmen.
Mir sagt der Name jetzt nichts.
Ja, wie auch immer, ist ja egal. Auf jeden Fall, Theresa Palmer finde ich in dem Film richtig schön einfach.
Ja.
Also richtig krass, weil in Warm Bodies spielt die nicht so gut. Da ist es so ein bisschen too much teilweise.
Hm.
Aber hier finde ich richtig gut. Ja, genau, also das spielt natürlich auch noch irgendwie eine Rolle. Und ja. Ach ja, der Frauenanteil ist 2 und nicht 2%, sondern 2 Frauen.
Ja.
Und die...
Das ist ein Kriegsfilm.
Ja, ich sag es nur. Ich sag es nur.
Also,
nur
schon mal, was...
Für die Leute, die sich darüber aufregen
halt völlig,
oder so, die sollten den Film nicht gucken.
Das, man muss es halt im Kontext sehen.
Ja. Gut.
Das ist einfach dein größtes Problem ist wieder.
Warum machen die keine Filme darüber, was Frauen im Krieg gemacht haben?
Ja, können sie ja machen. Aber darum geht es ja in der Geschichte nicht.
Das war ja nur ein Fakt. Es gibt die Mutter und es gibt die Freundin.
Genau, ja.
Und mehr gibt es nicht. Mehr braucht man auch nicht, weil im Krieg kämpfen nur die Männer. Ich finde es richtig crazy, dass sie... Also ich meine, ich weiß ja, dass sie mit Japanern im Krieg waren, aber warum... Also dieses Hacksaw Ridge, dass sie da immer wieder drauf geklettert sind, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. So, was hast du davon? Keine Ahnung, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, also die wollten halt Teile Japans einnehmen.
Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert.
Naja, doch. Also langfristig gesehen hat es funktioniert. Die haben halt mehrfach Stellung verloren wieder und mussten die wieder einnehmen.
Aber
und
wie
dann irgendwann
Leute,
sind
die
dann halt
verloren haben, hat sich das wirklich gelohnt?
Ja, also dadurch, dass die Amis den Krieg gewonnen haben, hat sich das natürlich gelohnt. Also,
das heißt, die Amis haben den Krieg gewonnen?
Naja, das sagen sie ja.
Die haben ja nachher nicht diese Teile von Japan behalten dürfen.
Ja. Aber in dem Moment hat das wahrscheinlich, wollen sie das vielleicht auch nicht einsehen, aber hat es sich wahrscheinlich für sie gelohnt.
Also ich verstehe nicht, warum die nicht einfach mit den Booten davor einfach die ganze Zeit draufballern und dann können die Japaner ja nicht zu denen kommen. Sie haben sie quasi in Schach gehalten. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ja, wir können auch einfach direkt
spoilern. Okay, also ich habe erst noch ein paar Sachen, die nicht ganz so spoilerhaftet
sind.
Also zum einen, sein Vater ist ja auch, also ist starker Alkoholiker auch.
Ja,
und,
stimmt.
Auch gewalttätig, wenn er Alkohol getrunken hat. Und seine Frau verteidigt ihn auch immer wieder und sagt halt, ja, das ist halt wegen dem Krieg und so war er früher auch nicht und so weiter und so fort. Von daher gibt es da ja auch gut Konflikte noch zwischen Desmond und seinem Vater. Dann mit seinem Bruder auch, das ist eine der ersten Szenen, sieht man das so circa 16 Jahre, bevor die Handlung vom Film passiert, dass sie so ein bisschen umherraufen und sich prügeln. Und der Vater findet das halt noch okay, weil da muss er danach nur noch einschlagen. Und da tötet Desmond ja seinen Bruder fast mit einem Ziegelstein. Da war ich schon, beim ersten Mal gucken war ich schon so, oh mein Gott, jetzt ist Ende hier.
Ja, ich dachte auch, er stirbt.
Ja, und
das finde ich auch krass. Ich meine, ich dachte erst so, yo, ergibt irgendwie voll keinen Sinn. Also, weiß ich nicht, wenn zwei Jungs sich prügeln. Also, ich habe erst stopp. Ja, erst habe ich gedacht, die Szene ergibt für mich irgendwie voll keinen Sinn. Wenn zwei Jungs sich prügeln, nimmt ja nicht der eine auf einmal irgendwie einen Stein und ballert dem den Kopf ein, sondern man hätte es ja so machen können, dass sie prügeln sich, der schubst den und er fällt mit dem Kopf auf den Ziegelstein. Man hätte quasi dasselbe Outcome. So, ne? Also
quasi, ja.
So. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, der, hier, wie heißt nochmal der Regisseur?
Mel Gibson.
Genau, Mel Gibson, der ist jetzt nicht so subtil unterwegs, der will natürlich schon zeigen, so, er benutzt aktiv eine Waffe, um ihm zu schaden. Es ist nicht, oh, ups, aus Versehen, sondern es ist aktiv von Desmond,
ja,
ich baller dir jetzt diesen Stein über den Kopf.
Also ich finde, das macht halt schon Sinn ein bisschen, dass
deswegen
die Szene so ist. Ja, weil zum einen steht er danach ja dann, als sie seinen Bruder quasi wieder bearbeiten, damit er irgendwie wach wird, steht er ja vor diesem großen Gemälde und liest da ja auch irgendeinen Spruch von der Kompanie oder so damals, von seinem Vater. Oder stand, glaube ich, irgendwas mit Kompanie drunter. Irgendwie sowas ähnliches wie, du sollst nicht töten.
Hey, you shall, aber das sind die 10 Gebote.
Waren es die 10 Gebote? Mm, aber ich dachte, da stand noch irgendwas Militärmäßiges oder sowas drunter.
Weiß ich nicht, aber auch das, also das, wo dieses you shall not kill draufsteht, das sind auf jeden Fall die 10 Gebote.
Ja, ich weiß auch nicht, ob da you shall not kill drauf stand, aber ist egal, halt so sinngemäß so. Das heißt, der hatte da eine Waffe quasi in der Hand, als kleiner Junge, und hätte seinen Bruder fast getötet. Und geht dann aber, oder entscheidet sich dann aber, später in den Krieg zu ziehen und verweigert halt komplett die Waffennutzung.
Ja, ja, nee, ich sag ja auch, also ich weiß, warum die Szene so ist, wie sie ist, aber allgemein ist der ganze Film nicht sehr subtil. Ja. Also es ist alles so in your face, hier ist die Message, hierum geht's. Du musst eigentlich nicht viel nachdenken, um zu verstehen,
ja, was Sache ist. Einiges ist sehr übertrieben in dem Film auch. Was ich noch sagen wollte, da dachte ich zum ersten Mal dann im Film, oh ja, na klar, natürlich, als er bei der Krankenschwester Dorothee war, als er sie gerade kennenlernt.
Alter, diese Szene, ne?
Und
so cringe.
Ja, und ihr Buch einfach so ein Stückchen aus der Tasche rausguckt, ne? So was klischeehaft ist immer. In jedem Film
die ganze Szene
guckt da so ein Buch leicht raus und dann hat man instant irgendein Gesprächsthema, was man anfangen kann. Ich weiß nicht mal mehr, was da drauf stand.
Da stand drauf Rare Birds in the US.
Ach ja, sowas. Genau, ja. Vögel.
Ja.
Ja, und dann, als er zurückkommt und sein Blut wieder haben möchte. Ich möchte gerne mein Blut wieder haben.
Einfach, dass der da reinkommt und sie ist so, yo, wie kann ich Ihnen helfen? Und er starrt sie einfach nur an wie so ein Creep.
Ja.
Und sie ist so, ja, hier so und so. Ja, da sagt er irgendwie, ja, ich will meinen Gürtel zurück. Ja, den habe ich nicht. Ja, ich weiß. Und starrt sie einfach weiter an. Das ist nicht cute, das ist creepy.
Ja, für sie vielleicht nicht damals.
Auch wenn das ein Andrew Garfield macht, ist das creepy.
Vielleicht war das für sie damals aber nicht so creepy.
Nee, das ist einfach nur szenenmäßig, ist es einfach nur...
Weißt du nicht, du kannst sie auch nicht fragen.
Ja, es gibt diese Person. Maxi, das ist ein Film, man hätte alle Szenen anders machen können.
Ja, yeah. Ja,
schon alles. Klar. Und also ich habe das gesehen und ich war echt so, oh, bitte nicht.
Ja, also,
ich bin so gewunden.
Ich höre schon so langsam raus, dass du den Film gar nicht so gut fandest.
Ja, ich fand manche Sachen gut und manche Sachen fand ich so.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall cool, dass du den vorgeschlagen hast, weil der war bei mir auch sehr lange auf der Liste. Und mein Bruder, glaube ich, hat mir den damals auch mal empfohlen. Also so, guck dir den mal an. Und ich wollte den auf jeden Fall sehen und hatte nie... Also jetzt hatte ich quasi wirklich einen Grund, den zu sehen. Weil ich meine, auch wenn ich das schon höre, ja, Hexerich. Was übrigens auf Deutsch Hexerich, die Entscheidung. Ja. Kein Spaß. Das ist der Untertitel auf Deutsch, die Entscheidung.
Macht ja gar keinen Sinn.
Er muss sich entscheiden. So ein Blödsinn. Naja, ist auch
eine Menge Leute müssen sich entscheiden.
Ja, aber besser als, was hätten die sonst noch? Die Moral des Krieges oder sowas?
Nee,
oder
keine Tagline.
Ja,
nix.
Aber das ist leider keine Option, Maxi.
Hexorich, der Kampf an der Schlucht.
Der Kampf an der Schlucht. Die Sägenschlucht. Ist auch egal. Genau, also cool, dass du den vorgeschlagen hast.
Gut gerettet.
Vielen Dank.
Ja, von mir aus können wir spoilern jetzt. Also ich kann den Film schon recht gut empfehlen. Also mir hat der Spaß gemacht zu gucken, vor allen Dingen beim ersten Mal, gerade wenn man auch ein bisschen über den Cringe hinweggehen kann. Und ich störe mich halt auch nicht so daran, dass es in einer Verfilmung über einen Krieg vielleicht nur zwei weibliche Schauspielerinnen gibt, ja. Weil in Pearl Harbor gab es jetzt auch nicht so viel mehr, da haben die einfach nur mehr Krankenschwestern gezeigt. Aber so wirklich Backstory dazu hatte man nicht. Die sind einfach nur ein paar Mal durchs Bild gelaufen. In Wirklichkeit hatte auch nur Kate Beckinsale irgendwie was zu tun. So.
Ich habe das ja auch überhaupt gar nicht...
Ja, nee, ist ja auch in Ordnung.
Ich habe das ja nur faktisch...
Ich sag ja nur, ich kann den Film schon empfehlen, aber reicht meiner Meinung nach auch, wenn man den einmal guckt. Ich habe den jetzt zweimal gesehen, ich werde den jetzt nicht nochmal gucken.
Ja. Ja. Gut. Ja, sollen wir einfach in den Spoiler-Teil?
Ja.
Also ich habe bestimmt auch noch Sachen, die ich sage, die nicht wirklich Spoiler-lesen sind,
so
aber ich habe
also,
das jetzt nicht geordnet.
Wir haben jetzt da ein bisschen drüber gesprochen, so, keine Ahnung, 15, 20 Minuten.
Okay, gut.
Wir können jetzt ruhig
spoilern. Also, gibt's auf Netflix, könnt ihr euch da angucken, geht
zwei
schon
Stunden,
eine Ecke, zwei Stunden nochmal.
30, 20, so in dem Dreh.
Um den Dreh, ja. Also man muss da schon, ein bisschen Zeit muss man dafür schon haben.
Ja, ich fand aber jetzt nicht, dass der sich so krass schlimm gezogen hat.
Wie gesagt, ich fand den Anfang irgendwie so ein bisschen...
Man hätte den gut einkürzen können. Ich habe da auch bei mir ein paar Sachen, die ich nachher erwähne, die man einfach kürzer hätte machen können. Und dann wäre der Film auch nicht 2,5 Stunden lang gewesen.
Also, ich kann ja mal anfangen mit... okay, wir spoilern jetzt so.
Ja, Spoiler!
Also, mein Problem mit dem Film ist irgendwie... Ich weiß nicht genau, was ist jetzt die Moral des Films oder was ist so die Take-Home-Message? Weil, wenn die Take-Home-Message ist, man sollte keine Gewalt... Also, weil es gibt halt... Also, der Desmond, ja? Der ist ja gegen das Töten. er will ja keine Waffe in die Hand nehmen, er will niemanden töten und das ist auch sein gutes Recht, sage ich einfach mal. Aber es gibt mehrere Szenen in dem Film, wo er nur überlebt, weil jemand anders wen tötet.
Ja.
So, das heißt, der Film sagt uns irgendwie so, ja, der Desmond, der muss jemanden töten, aber wenn niemand wen tötet, dann wäre er halt auch einfach tot. So.
Ja, wenn niemand wen tötet, müsste er gar nicht in den Krieg.
Ja, aber ich, keine Ahnung, also ich habe, das ist aber viel mit so Kriegsfilmen, habe ich mal so ein bisschen das Problem. Also es ist halt viel so einfach nur, das hier ist ein krasser Held und den feiern wir jetzt in dem Film total.
Ja.
Und das ist so die Take-Home-Message, einfach nur, guck dir diesen Typen an, der war voll der krasse Kriegsheld.
Du siehst es vielleicht ein bisschen zu oberflächlich. Also für mich, meiner Meinung nach, ist die Take-Home-Message, dass man sich auch stark in Menschen täuschen kann. Im positiven Sinne. Weil es haben sich alle in ihm getäuscht. Ja, es hätte niemand, also wir sind jetzt im Spoiler-Teil, ne? Der hat 75 Leute gerettet und von der Schlucht abgeseilt, während die oben der Platz noch beschossen wurde, teilweise von den Schiffen der eigenen Kompanie. Und es haben sich ja alle in ihm getäuscht. Ja, sein Sergeant, gespielt von Vince Vaughn, den ich übrigens, ich weiß nicht, ob ich den geil finden soll. Boah, oder scheiße.
Richtig schwer, die erste Szene, wo der kam, ich dachte, ist das jetzt ein Witz oder was ist das? Ist das jetzt Comedy? So, ja, meint er das so ernst?
Also es haben sich halt alle in ihm getäuscht. Sein Vater hätte das nicht gedacht. Es wurde von allen ausgelacht, dass er nicht die Waffe anfassen will. Er musste vors Gericht ziehen, damit er überhaupt in den Krieg ziehen darf. Was im Endeffekt ja nur geklappt hat, weil sein Vater seinen alten Kollegen aus der Kompanie, der noch im Militär ist, angesprochen hat, der einen Brief geschrieben hat und dann die Klage fallen gelassen wurde. Und sein Vorgesetzter hier, Vince Vaughn, den rettet er ja dann noch. Den anderen Typen, der auch sein Vorgesetzter war, dessen Namen ich nicht weiß, der den ganzen Dreck in den Augen hatte, den er da noch so freigemacht hat, wo der gesagt hat, ich dachte, ich wäre blind.
Mhm.
So, die haben, alle haben die sich in ihm getäuscht. Auch seine ganzen Kollegen aus der Kompanie. Und das, finde ich, sieht man dann am Ende ganz gut, wo er dann nach seinem ganzen Einsatz runterkommt und quasi an der neuen Kompanie vorbeiläuft. Und dann ist so auch so Zeitlupenszene so ein bisschen, das finde ich ja sehr übertrieben. Und den einfach in den Blicken von den anderen Leuten den Respekt an ihn siehst. Und ja, also wie gesagt, ich sag noch mal einfach, es hatte sich halt jeder in ihm getäuscht, jeder wurde eines Besseren belehrt und das soll dir der Film mitgeben einfach. Dass man sich auch mal in Menschen irren kann.
Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Weiß ich nicht, das habe ich ja, das habe ich irgendwie nicht so wahr. Also ich meine, ich verstehe das, das wird ja auch gesagt. Also der sagt ja auch, ich habe mich so in dir getäuscht.
Ja, also diese Argumentation wird dir quasi deswegen auf dem Servierteller
so, vielleicht dachte ich so, serviert. Ja, okay, und jetzt? So, keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr gewöhnt, dass mir einfach alles so gegeben wird. So, hier, das übrigens und das und das und das,
ja,
und das.
Ja, ist halt kein Knives Out.
Genau, richtig, ist kein Knives Out, wo man einfach mal drüber nachdenken muss, um zu verstehen, was passiert. Ja, genau, so, was habe ich noch aufgeschrieben? Ach ja, das mit der Subtilität habe ich schon erzählt. Genau, was ich sagen wollte, was auch zu dem If Anything Happens, I Love You so ein bisschen. Ja, wobei, das ist ja, da geht es ja nicht um Krieg. So, also pass auf, das Problem, was ich irgendwie. Also, es ist ja ein Kriegsfilm.
Hm.
Und bei Kriegsfilmen ist es halt so, dass durch den Krieg hast du einfach schon so total das Emotional Investment irgendwie auf. Also, so, das sind Leute, die sich quasi für ihr Volk opfern und einfach dadurch, dass es eine Kriegssituation ist, hast du halt direkt so eine bestimmte Beziehung zu den Charakteren aufgebaut. Einfach automatisch dadurch, dass es einfach, dass sie im Krieg sind.
Ja.
Und ja, keine Ahnung. Das ist, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht genau, was bei Kriegsfilmen ist, habe ich damit manchmal so ein Problem, weil das ist, da kannst du halt auch richtig viel einfach so, kannst du mit richtig viel so wegkommen und im Endeffekt bist du trotzdem emotional total invested, einfach nur, weil die da ihr Leben aufs Spiel setzen.
Hm.
Und das ist ja sehr, sehr besonders für diese Umgebung von so einem Kriegsfilm, meine ich jetzt.
Ja, okay.
Also Setting, meine ich.
Ja.
Ja, und dementsprechend kannst du einfach manche, also zum Beispiel die anderen Charaktere, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich nicht so emotional invested gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, yo, die gehen in den Krieg. Also da hat der Film einfach so ein bisschen, es geht hier nur um Desmond und die anderen sind alle scheißegal. Ihr müsst nur wissen, die gehen in den Krieg, die riskieren ihr Leben. So, das ist deren komplette Charakterbildung so ein bisschen.
Ja.
Und klar, dann hast du noch diesen Frankie oder Frenchie oder wie der Typ heißt, der irgendwie erst so richtig böse zu ihm ist und dann aber richtig nett und mit ihm so teammäßig zusammenarbeitet. Die Wache
schiebt und so auch.
Aber ansonsten hast du halt viel von denen, ist halt einfach nur, oh, sind halt einfach ja, Soldaten.
Da, dafür werden auch einfach super viele vorgestellt, als er zum ersten Mal in den in diesen Schlafraum reinkommt.
Ja, ist halt vorgestellt, werden, du sagst halt die Namen.
So ja, aber da sind ja noch mehr Leute drin. Es wurden ja nicht alle Leute vorgestellt, sondern nur so 5 oder 10 aus seiner Kompanie.
Mhm.
Und dadurch habe ich eigentlich schon so ein bisschen gemerkt, dass die können nicht oder die werden nicht alle so sehr beleuchten. Und wenn die ein paar davon mehr beleuchten würden, dann würden die auch nur 2, 3 Leute vorstellen. So die einfach so direkt um ihn rumstehen. Scheiß doch drauf, wer alle anderen da sind. Und die könnten dann ein bisschen mehr Screentime bekommen. Dadurch, dass die aber direkt 5 oder 10 Leute da mit einem Namen vorgestellt haben, war eigentlich schon klar, dass die nur Beiläufer sind.
Ich finde auch, als er da reinkommt, das ist so ein richtig, ich habe aufgeschrieben, es ist so ein richtiges, was habe ich aufgeschrieben? Irgendwas mit Freizeitcamp-Stimmung.
Hm.
Habe ich aufgeschrieben.
Ja, die einen spielen da mit dem Messer, der andere macht nackig Klimmzüge.
Ja, und dann habe ich, deswegen war ich auch so richtig, dann kommt Vince Vaughn rein, schreit irgendwie so rum, die schreien sie ihm ins Gesicht, ja, Sir, und ich war so,
ja, gleich.
Und gleichzeitig lacht Desmond halt die ganze Zeit und du bist die ganze Zeit so, was ist das für eine Szene?
Ja.
Soll das lustig sein? Soll das ernst sein? Soll das...
Ja, da, ich hab,
keine Ahnung,
damit habe ich auch mein Problem so.
Also das hat für mich so den Film so ein bisschen auseinandergenommen irgendwie so. Also ich wusste dann auf einmal nicht mehr so, was genau ist halt hier.
Ja. Ja, ich fand den auch erst, also mir hat der Anfang auch nicht ganz so gut gefallen. Ich sag das mal so aus der Sicht, wo ich den zum ersten Mal geguckt habe.
Mhm.
Mir hat der Anfang nicht so ganz gut gefallen. Es wurde dann besser, als sich dieses ganze Gewehrding ein bisschen zuspitzt. Also als er dann von seiner Kompanie verprügelt wurde nachts, als man richtig so die Auswirkungen davon mitbekommen hat, dass er sich halt partout weigert, auch nur eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ne, vor allen Vorgesetzten, als die Urlaubsscheine dann gestempelt bekommen und er in den Knast muss, so, da fing der Film langsam an, bei mir Fahrt aufzunehmen.
Ah, da war er ja schon eine Stunde am Laufen, oder?
Na, nicht so ganz.
Naja, die ganze Vorgeschichte ist schon echt lange.
Naja, ist ja auch egal. Vielleicht der Cringe mit der Love Story mit Dorothy.
Ja, das dauert halt auch schon super lange.
Ja, so, und dann auch, als die dann irgendwann in den Krieg ziehen. Also zum einen erstmal, als sein Vater ihn aus dem Gericht da rausgeboxt hat, fand ich richtig stark. So, da habe ich, da war ich, ab dem Punkt war ich so emotional auch invested, weil er wollte das ja eigentlich nicht. So, ja, fand ich gut,
dass hat er da
das
nicht sein, der Vater eigentlich seine Moral verletzt?
Ja, natürlich, aber halt für...
Alle für Desmond. Hauptsache, Desmond muss seine Moral nicht verletzen.
Naja, was sollte der Vater denn machen? Der hat sich halt sein ganzes Leben lang falsch verhalten.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er mal die Chance gehabt, was nicht aus Eigennutz zu machen, sondern für den Willen jemand anders. Egal, ob er damit konform ist oder nicht.
Schon irgendwie krass. So, du hast halt voll so PTSD von deiner Kriegszeit, säufst so jeden Tag einfach nur, weil du das so krass schlecht verarbeiten kannst. Und das Erste, was deine Söhne machen, als sie 18 werden quasi, sind so, jo, ich geh jetzt in den Krieg, ne? Also, what the fuck? Also würde ich mir auch denken, so, Sohn, hast du, also, das ist der Grund, warum ich heute so scheiße zu euch bin. Ist einfach der Krieg. Und hier geht er einfach freiwillig jetzt hin.
Ja, aber das so sagt er das ja nicht, weil er ist halt emotionslos.
Nee, der ist nicht emotionslos.
Naja, also der sagt nicht, der Grund, warum ich so scheiße zu euch bin, ist, weil ich im Krieg war. Das sagt er nicht, das sagt die Mutter mal.
Er sagt ja auch überhaupt nicht, ich bin scheiße. Also der sieht ja auch.
Der sieht halt nicht ein, dass er
scheiße
ist. Er kann
das auch nicht einsehen, weil er halt auch immer betrunken ist und so. Also ich meine, nachher sieht er es ja wahrscheinlich irgendwie ein, weil er dann da trotzdem hingeht und seinen Sohn rausboxt, bla bla, ja. Aber ja, also ich kann ja mal sagen, was ich gut fand an dem Film, also.
Oh, zur Abwechslung wäre es echt cool.
Nein, also im Endeffekt, das ist ja schon eine interessante, so ein interessantes Konzept irgendwie auf jeden Fall. Ne? Also, dass jemand irgendwie in dem Land dienen will, aber er will niemanden töten und so weiter. Wobei man natürlich auch nachher sagen muss, so, wie oft hatte der, also in dem Film auf jeden Fall, wie oft hatte der einfach nur Glück und ist deswegen nicht draufgegangen? Also so,
ja.
Dass er diese, ne, das halt auch so ein bisschen so, Ja, wenn du halt super viel Glück hast, dann kannst du halt alles schaffen, so ein bisschen. Aber was ich sagen wollte, war genau die erste Kriegsszene, die die haben.
Die ging viel zu lang.
Die ging sehr lang, aber ich fand, dass es gab so eine Storyline. Es war nicht die ganze Zeit nur, wir ballern uns einfach gegenseitig ab, sondern es gab schon so eine bestimmte Storyline, der du irgendwie folgen konntest. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Und ja, wobei natürlich, was mich immer so ein bisschen aufregt, ist, dass erst die einen, die treffen dann irgendwie gar nichts und die anderen treffen so mit jedem Schuss. Und dann ist wieder eine andere Szene, wo einer nichts trifft und einer trifft mit jedem Schuss wieder einen. Das ist natürlich immer so ein bisschen so, also weißt du,
ja.
Das ist zum Beispiel dann dieser eine Typ, der...
Standard in Actionfilmen.
Ja, aber...
John Wick wird quasi auch nie getroffen, aber trifft sofort beim ersten Schuss.
Aber da geht es ja wirklich darum, dass der so der überkrasseste ist. In dem Film ist es jetzt halt so, da ist der Vince Vaughn ist der krasseste, ja. Das willst du mir wirklich sagen?
Nee. Der hat so, einfach nur
aber
Glück.
Der schießt.
Der läuft ein bisschen weiter hinten.
Der trifft alle, aber der trifft alles, was er schießt. Ich meine, die letzte Szene, wo der dem auf diesem Ding zieht.
Ja, da habe ich auch was dazu, ja.
Und die Japaner
ja.
So und er trifft die einfach alle.
Ja. Da habe ich auch was zu.
You're fucking kidding me.
Also, der Film ist bewusst einfach zu überspitzt patriotisch. Amerika ist geil in die Fresse. Und das erkennt man an folgenden Sachen. Folgenden drei Sachen.
Oh, drei Sachen.
Nummer eins.
Liste.
Ich dachte, wir machen mal unsere Aufzählung. Oh, ja. Nummer eins. Übertrieben lange Kriegssequenzen. Auch wenn die geil gemacht sind, vor allen Dingen, wenn du so Sound und so noch hast. Also hat man ja normalerweise beim Film, ich meine, guten Sound. Mhm. So, und die Boxen um die Ohren fliegen, richtig cool, ne? Ging mir aber einen Ticken zu lange. Auch wenn das eine Story hat, mir war das ein bisschen zu viel Umhergeballer. Hätte man 2 Minuten rausschneiden können, wäre auch gut gewesen. Na, also, der Punkt ist eigentlich, du könntest dich auch 5 Minuten ans Handy setzen und du legst dann dein Handy weg.
Du hast nichts verpasst.
Und du hast nichts verpasst, weil das einfach stimmt. Nur rumgeballert wird. So.
Yep.
Punkt Nummer 2. Habe ich vergessen gerade. Fuck. Genau, Punkt Nummer 2, Zeitlupensequenzen. Die haben wir ja besonders gegen Ende. Das ist einfach so, Mel Gibson, ich mache hier einen amerikanischen Kriegsfilm, hat mich auch total angekotzt, weil ich war dann gegen Ende so, oh nee, ich noch eine Zeitlupensequenz. Ich will nicht sehen, wie, oder nicht, man hat es einfach zu Genüge schon gesehen. Das heißt ja nicht, dass man das nie wieder machen darf, ne? Aber man kann das ja auch spärlich einsetzen und nicht so intensiv, dass du siehst, wie da die Patronen aus dem Gewehr rausfliegen und wie so langsam der Flammenwerfer zündet oder so.
Yo,
es war einfach zu viel
ja.
Zeitlupe. Wenn man da ein bisschen weniger Zeitlupe gemacht hätte, wäre der Film, würde vielleicht so 10 Minuten weniger gehen.
Wahrscheinlich.
Und so ein bisschen übertrieben gesagt. So, und Nummer 3 ist, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, als er dann Vince Vaughn rettet am Ende. Ich finde es übrigens cool, wie wir immer so die Namen der Schauspieler an sich und die Namen der Charaktere im Film mischen. Weil wir haben ja die ganze Zeit nur Vince Vaughn gesagt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie er im
ja,
Film heißt.
Ja, weißt du, wie irgendwer heißt, außer Desmond.
Ja, du hast eben den Namen
Frankie.
Von der Dorothy gesagt.
Ach, Dorothy, ja.
Naja.
Hollywood heißt der eine mit kurzen Spitznamen. Und Ghoul.
Hollywood Ghoul.
Hollywood
okay.
Und Ghoul.
So, er zieht ihn ja am Ende auf zum einen fest ein Gewehr an. So, war ich so weird, aber
oh,
okay.
Oh.
Weird Flex, but okay. Wickelt das in so
das
einen
Laken halt
ein.
So null
Laken
subtil,
ein.
Weißt du, so, es ist dann so, jetzt kommt es drauf an und er nimmt das Gewehr in die Hand. Leute, seht ihr das? Seht ihr das?
Ja.
Er hat das Gewehr
sagt
doch
ja,
in die Hand genommen, aber nur um ihn zu retten.
Genau, sagt
das
ja Vince
so,
Vaughn dann, sagt ja Vince Vaughn dann auch so, jetzt willst du auf einmal das Gewehr haben. So, rollt es halt ein in die Decke, ne, und zieht ihn da so weg. Habe ich mir aufgeschrieben, ist niemals so passiert. Nicht so, wie das dargestellt ist. Weil Vince Vaughn, zum einen, die haben halt null Deckung. Ne? Also er läuft da so halb gebückt, zieht ihn, Vince Vaughn liegt auf dieser Matte drauf und ballert da aus dem Liegen auf die Japaner. Die Japaner, irgendwie so 20, treffen kein bisschen. Nicht mal Desmond, der so halb gebückt läuft. Also das ist auch wieder so eine, wir müssen jetzt hier eine krasse, bedrohliche Szene reinmachen, obwohl du genau weißt, niemand wird getroffen.
Ja.
Das sind so die Punkte, die mich hauptsächlich noch an dem Film stören.
Die Szene ist ja auch, also ihm sind ja irgendwie beide Beine gebrochen oder so halb abgehackt oder so, dem Vince Vaughn.
Ja.
Aber aufrecht ja, sitzen so kann er noch, kein Problem.
Ja.
Easy. Excuse me? Boah! Und ja, er kann auch richtig gut aimen, obwohl er halt, und er wird so gezogen.
Genau, er wird
gezogen. Und es wird, ist einfach komplett gerade.
Ja, also ich könnte mir nicht mal ein Hubbel, Glas Wasser einschenken, wenn ich so gezogen werden würde.
Es sind keine Hubbel, es sind keine Leichen im Weg, der kann den einfach da durchziehen, er fällt auch nicht von der Matte runter, also weiß ich nicht, da so, hätten sie ja echt.
Also, das ist halt ein bisschen übertrieben, aber
America,
ich finde zum Beispiel die komplette Szene, wo er oben bleibt und dann nachts auch noch oben ist, die ganzen Leute da rauszieht, während der teilweise noch drauf geschossen wird, dann abseilt mit diesem komischen Knoten, den er am Anfang in der Ausbildung gemacht hat und dafür ausgelacht wurde, der hat ihm dann geholfen, die ganzen Leute abzuseilen. Er immer wieder gesagt hat, hier so, please God, let me help one more oder so. Oder just let one more.
Find,
oder so.
One more.
Find one more, ja, wie auch immer. So ein bisschen mit Musik dahinter noch gelegt und dann holt er noch ein und er sagt wieder hier, please God, one more. Da war ich richtig drin, das hat mich richtig mitgenommen. Und das, finde ich, ist auch so das Geile an dem Film. Deswegen habe ich dem damals 4,5 Sterne gegeben, weil ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste nur, dass es ein Film über einen Zweiten Weltkrieg ist, nach einer wahren Begebenheit. Und dass es um mich eben irgendeinen Amerikaner handelt, weil welches Land macht sonst Zweite Weltkrieg-Filme? Deutschland? I don't think so.
ja, doch, so, aber
und mehr
dann
wusste
immer
ich halt
nur
nicht. Und ich war halt voll geflasht, dass der 75 Leute in eigener Hand da aus dem Schlachtfeld gezogen hat und die Klippe abgeseilt hat. Und als der dann runter, also runtergelassen wurde und da lang gegangen ist, auch wieder schön mit der Zeitlupe den ganzen Respekt von den Leuten bekommen hat, ja, da stand mir auch so eine kleine Träne im Auge. War auch jetzt wieder so, als ich das geguckt habe, weil ich fand einfach so diesen Respekt für so einen Außenseiter, für jemanden, der vorher nur verachtet wurde, zu sehen, eher, dass er sich so durchgesetzt hat, aber auch gepaart mit der Info, dass das halt auch wirklich so passiert ist. Ne? Wenn das Fiction wäre, wäre mir das wahrscheinlich scheißegal. Aber dadurch, dass das so wirklich passiert ist, hat mich das sehr mitgenommen.
Also ich weiß ja nicht genau, was es war, aber das hat mich, also ich meine, ich habe das auch geguckt und dachte mir so, krass. Aber es hat mich nicht mitgenommen. Also Jens hatte auch schon fast so ein bisschen Pipi in den Augen.
Hm.
Und ich war so, was mache ich falsch? So, ich heul bei allem. Aber das hat mich irgendwie nicht gecatcht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Einfach, also, ich weiß nicht, was es war. Also, vielleicht war es für mich einfach ein bisschen zu, auch am Ende, wo er dann, am Ende wird er ja irgendwie getroffen, so streifschussmäßig, und fällt dann irgendwie hin und wird dann von so 6 Leuten so, dann kommt jemand mit der Trage. Und dann sind auf einmal so 6 Leute, die ihm helfen, wo du denkst, so, okay, also so 2 Leute können die Trage auch alleine tragen.
Ja. Ja, die wollen ihn alle einmal berühren.
Ja, es ist halt so, ja, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich einfach nicht so empfänglich für dieses krass Helden, dieses Heldending irgendwie in so.
Ja, das kann sein. Vielleicht hätte er einfach mehr Frauen retten sollen.
Ja, einfach zu wenig Frauen.
Genau, so. Was hatte ich dann noch? Was auch so richtig absurd ist, ist, dass Samstag sein Sabbattag ist. Ne? Da legt er ja auch relativ am Anfang Wert drauf. Ich weiß nicht, ob das auch in Wirklichkeit so war, aber
aber nachher ja nicht.
Am Ende war das ja witzig, dann, dass er sein Vorgesetzter oder dann auch wieder zu ihm oder einer der Vorgesetzten zu ihm kam und gesagt, hier, ich weiß, morgen ist ihr freier Tag, aber wir würden uns freuen, wenn sie nochmal mit.
Keiner von denen geht da hoch ohne sie.
Genau, ja, so. Die wollen alle, dass sie damit hochgehen. Weil offensichtlich schaffen sie das einen Tag später auch wieder, 75 Leute zu retten, weil sie haben eine krasse Ausdauer. Nee, und dann, ja, ich fand halt die Szene witzig, als sie eigentlich hochrücken sollten und dann der Durchruf kommt, so, ja, sie sollten seit 15 Minuten da oben sein. Was machen sie? Ja, hier, Private Doss betet gerade für uns alle.
Er macht was?
Ja. Ja, fand ich aber gut. Ja,
schmeißt ja nicht das Telefon weg dann?
Ja, kann sein, weiß ich nicht mehr.
Auch ein bisschen
drüber. So, und dann sind sie wieder hochgegangen. Aber ich weiß auch nicht, wie viel er dann noch gerettet hat. Ich fand es auch cool, dass er offensichtlich auch ein paar Japaner gerettet hat. So, das zeugt einfach von Ehre. Auch als er da in der Höhle war mit dem einen und ihm noch das Morphium gegeben hat.
Mhm.
Fand ich gut. Und er hat halt den ganzen Kram überlebt und ist noch ewig lange mit seiner Frau verheiratet geblieben. Bis sie dann 1991 gestorben ist und er 2006 mit 87 Jahren.
Was ich noch doof fand an dem letzten Kampf, ja, war, dass die Japaner aufgegeben haben, obwohl die Amis die Nacht davor einfach richtig fertig gemacht haben.
Ja, da habe ich auch noch einen Punkt zu.
Also ich hab nicht ganz verstanden, warum die dann einfach gesagt haben, okay Leute, jetzt ist der Zeitpunkt, wir geben jetzt auf.
Ja.
Wir geben jetzt auf. Das ist einfach nur, weil im Film das Sinn ergibt. Ja. Weil quasi alle so auf einem High sind mit, der Desmond hat 75 Leute gerettet, bla bla bla. Jetzt muss irgendwas Gutes noch kommen.
Ja, ist ja vollkommen richtig. In Wirklichkeit ging das dann noch viel weiter. Das war die Schlacht um Okinawa. Ich habe gefährliches Halbwissen, habe ich heute nachgeguckt.
Oh, okay.
War so knapp, oder hat angefangen knapp vor der Kapitulation der Deutschen damals.
Mhm.
Und, also war, glaube ich, am 1. Mai 45 oder sowas. Oder 1. April 45. Eins von
beiden. Ja, aber im Mai, haben die auf jeden Fall gesagt, ja.
Ja, ja, dann Mai. Und die haben halt oben mehrere Punkte gehabt, die eingenommen haben. Dann wurden die immer wieder von den Japanern zurückgedrängt. Dann haben die wieder eingenommen und das ging halt so ein paar Mal hin und her. Und dann sind die halt irgendwann in irgendeine Stadt, setze beliebigen japanischen Städtenamen hier ein, vorgedrungen und haben die eingenommen und irgendwann hatten die dann halt so viel, dass das auch mal ein Ende war. Natürlich muss es halt für den Film so gemacht werden, dass die aufgeben und für den Zuschauer quasi aussieht, als haben die Amerikaner jetzt gewonnen und alle Japaner machen nichts mehr.
Ja, aber es ergibt einfach logisch keinen Sinn. Deswegen ist es so.
Es ist halt, um den Film abzuschließen.
Ja, aber kann man den Film nicht auch abschließen mit, oh mein Gott, alle haben sich in Desmond getäuscht und jetzt sind alle voll so krass, Ehre, Bruder, ich küsse deine Augen.
Dann wär's.
Und dann gibt's am Ende noch diese Interviews mit den Leuten.
Ja, dann wär's ja nicht so ein krasser Amerika ist geil, patriotistischer Kriegsfilm.
Ja, aber warum muss immer alles in Amerika ist geil, patriotistischer
Kriegsfilm? Ja, das ist zu Recht die Aussage von einem deutschen Staatsbürger. Aber die Amis sehen das leider anders. Und ja. Ist halt der Hauptmarkt.
Ja, der hat, also ich habe mal nachgeguckt, auf Letterboxd hat er eine 3,7 Wertung, also fast 4, was schon echt krass ist. Und ich habe auch, also es gibt halt auch Reviews, die sind so 5 Sterne und so, boah, krass, Alter, Mel Gibson hier macht, ist einfach der Hammer.
Der Ski.
Und dann gibt's aber halt auch noch die andere Seite von auch teilweise Leuten, denen ich folge.
Japanern zum Beispiel.
Nein, also das sind auch Amis, aber sie sind dann halt so, ich weiß noch genau, eine hatte als Review einfach nur ein GIF, also ein Link zu einem GIF gepostet und der GIF war einfach nur irgendwie Yet Another War Movie oder sowas oder War Movie Bad.
Ich glaube, das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, und da gibt es dann natürlich auch viele, die halt auch genau das sagen, irgendwie so, es ist überhaupt nicht subtil, es ist alles so bam und es ist halt so krass Patriotismus, Amerika, geil, schnetzel sie alle weg, bla bla bla. Und das ist halt, es finden auch nicht alle Amis unbedingt geil.
Ja, ja. Was auch so ein Ding ist, wo ich echt einfach nur die Augen verdreht habe, war dann in der, das war so eine der letzten Kriegsszenen auch, wo die Japaner ja kapitulieren, scheinbar, und dann Handgranaten ziehen und werfen, so. Und dann haut Desmond so mit der Hand die Handgranate weg. Da war ich schon so, alles klar. Und dann fällt die noch so auf den Boden und dann schießt er sie noch mal mit dem Fuß weg und macht so einen Backflip damit drin, durch die
auch Brot, in auch, Zeitlupe.
Auch in Zeitlupe übrigens, ne? Da sind wir wieder. So schließt sich der Kreis. Und dann sieht man ja später noch, wie so die, ich sag mal, Sergeants von den Japanern oder wie auch immer, halt so die Vorgesetzten, wie die Seppuku begehen, quasi Selbstmord durch ein Messer oder Schwert.
Mhm.
Was übrigens auch ein Endgegner bei Dark Souls 2, der ist auch so ein Samurai. Und wenn man den besiegt, ohne dass er ein einziges Mal getroffen hat, gibt so eine Custom-Tötungssequenz, wo er sich auch sein Samurai-Schwert in den Bauch jagt.
Wow.
Kleiner Fun-Fact nur mal so zwischendurch. Genau, und das fand ich auch, das war so richtig ehrenlos, ne, muss ich mal sagen. Also ich bin auch kein Kriegsfan, ne? Also das wollen wir jetzt mal nur so abstechen. Diese Grenze abstechen. abstecken, nicht abstechen. Aber ich gucke mir sowas gerne als Film an, weil ich weiß halt, es ist ein Film. Oder das ist jetzt so als Film gedreht. Aber wie ehrenlos ist es denn bitte, die weiße Flagge hochzuhalten und dann noch schön ein paar Leute mitzunehmen, indem du noch Granaten zündest? Weil du weißt, du wirst wahrscheinlich eh abgestochen oder abgeschossen oder du kommst in irgendein Gefängnis.
Ja, das ist halt aber genau das Problem auch, ne? Also es ist halt, natürlich sind die Feinde total ehrenlos.
Ja, genau.
Und
so werden
Amis,
die halt im Film
die Amis selber sind halt voll die Ehrenmänner.
Hm.
Ich meine, der Desmond, der fasst nicht mal eine Waffe an, der hat 75 Leute alleine
und
gerettet.
Und Japaner auch.
Und Japaner hat er auch gerettet. Kannst du dir vorstellen, was das für ein krasser Held ist? Und außerdem ist er Vegetarier.
Ja, aber also willst du das halt bestreiten, dass er wirklich da eine Heldentat vollbracht hat?
Nein, natürlich nicht. Aber
also es ist halt mehr Heldentat als irgendjemanden, der 200 Leute mit einem Scharfschützengewehr abknallt.
Bradley Cooper.
Das war gerade einfach nur so reingehauen, aber hat auch gut gepasst, ja.
Ja, das ist auch ne Yet Another War Movie.
Ja.
War Movie Bad. Ach ja, ich weiß auch
und
nicht.
Und was auch, was ich noch erwartet habe, oder nicht erwartet, sondern vermisst habe, aber nicht im Sinne von, ich wollte das unbedingt sehen, sondern ich hätte gedacht, dass das drin vorkommt. Weil ich habe den Film auf Englisch geguckt, weil ich weiß nicht, was du das geguckt hast, weil ich habe mir mein Netflix
hab ich
auf Englisch
Jens
gestellt.
Jens gezwungen, diesmal, ich war so, pass auf, die letzten haben wir alle auf Deutsch geguckt, jetzt wird auf Englisch geguckt und er hat auch sich gar nicht beschwert.
Ja, wird ja auch nicht ganz so viel geredet.
Ich meine, wir haben die Untertitel angemacht, weil ich habe kein Wort verstanden von Desmond Dills.
So, genau. So, also die haben ja immer, so Vince Vaughn und die anderen Leute aus der 44. Division, haben ja immer, was haben die gesagt, Jabson oder so? Oder, also so.
The Jabs.
Japsen. Oder Jabs oder sowas. Also das englische Wort halt für Japsen. Yep. Mich hat's gewundert, dass sie nicht Chinks sagen. Also,
Chinks sind die Chinesen.
Ja, nee, Chinks sind, ist allgemein Schlitzauge.
Ja, aber mehr Chinesen, ich meine, es sind mehr Chinesen.
Ja, aber da, in dem anderen Punkt, das sind, ist halt auch Amerika so. Die Asiaten sind halt Asiaten.
Ja gut, aber ich meine, wenn du im Krieg mit jemandem bist, dann weißt du schon, was das für ein Volk
ja,
ist.
Ja, aber
solltest
das,
du
was ich halt meine, ist, das Wort Chink ist ja schon sehr viel beleidigender als Japse zu sagen.
Weiß ich nicht.
Finde ich.
Also findest du, aber du bist weder ein Japaner noch ein Chinese.
Ja, falls wir japanische Hörer haben, bitte einmal
in die Kommis schreiben.
Nee, also sie würde mir jetzt zumindest auf jeden Fall so vorkommen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Ich will ja jetzt auch keiner Nation sagen, welche Begriffe mehr beleidigend für die
das
sind.
Das ist beleidigender für dich.
Und
da hältst du dich jetzt auch dran gefälligst.
Ja, aber ich dachte, dass das dass dann noch so ein bisschen mehr Shit-Talk abwertender gegenüber dem Feindgebiet.
Ja, ich meine, es reicht ja schon, die quasi darzustellen mit, sie halten eine weiße Fahne hoch und haben dann Bomben, also haben dann Granaten in der Hand. Das heißt ja, das reicht ja schon, um zu zeigen, ehrenlos, da muss man die ja nicht die ganze Zeit noch beleidigen.
Ja.
Nee, ich wollte vorhin irgendwas sagen, das hatte ich jetzt vergessen, aber ich kann auch einfach noch kurz meine Notizen durchgehen, vielleicht fällt es mir dann wieder ein.
Also ich wollte eigentlich noch so zum Vergleich gucken, weil den habe ich auch noch nie gesehen. Also geh du ruhig, nimm mal deine Notizen durch. Du kannst mir zuhören. Wie heißt der? Der Soldat James Ryan. Den kenne ich noch gar nicht. Die Eröffnungssequenz habe ich schon ungefähr 20 Mal gesehen, weil da gibt es ein geiles Video auf YouTube, wo Fade to Black von Metallica in den Hintergrund gelegt wird. Und das ist echt mega geil. Aber ab weiter als 10 Minuten oder 7 Minuten oder so habe ich den Film nie geguckt. Und der steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Also Hacksaw Ridge ist so, um so ein allgemeines Fazit zu machen, das ist ein okayer Kriegsfilm. Es ist nicht mein Lieblingskriegsfilm. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Lieblingskriegsfilme geben könnte überhaupt. Ich finde, man kann den schon gucken und ich finde, die Story ist halt auch ganz geil, ne, wie der die Leute da alle rettet. Ob das jetzt unbedingt einem wert ist, sich den Cringe am Anfang anzutun, je nachdem, wie schlimm man das findet, ja, vielleicht auch nein. Ich fand es halt beim ersten Mal gucken halt nicht ganz so schlimm. Außerdem war der Film damals für einen Oscar nominiert, das heißt, ich wollte ihn halt eh gucken.
Ja, ich finde halt einfach, also er wird ja am Anfang richtig niedergemacht von allen. Ne?
Ja, finde ich auch richtig schlimm, wie der auch verprügelt wird und alles.
Und
dann die trotzdem noch nicht verpetzt.
Ja, aber das ist halt so ein bisschen, es ist auch irgendwie
stolz.
Ein bisschen too much.
Ja, aber er ist
also,
sehr stolz einfach auch.
Ja, nee, schon klar, aber ich meine, das ist vom Film irgendwie too much. Also es wird wirklich so dir gesagt, so, guck mal, wie schlecht es ihm geht und der haut jetzt auch nochmal drauf und der hat auch nochmal drauf, aber er wird sich nicht ändern für die und keine Ahnung, für ihn selber gibt es quasi keinen Charakterbogen im ganzen Film. Also er ist immer noch, also bis natürlich auf ganz am Anfang, als er der kleine Junge ist und seinen Bruder mit einem Stein verprügelt.
Ja.
Aber also seit er erwachsen ist, gibt es für ihn kein Charakter-Development. Er ist immer nur derselbe.
Ja.
Und alle anderen um ihn rum ändern sich quasi. Aber über alle anderen weißt du gar nicht so viel. Du weißt nur, es sind irgendwie Arschlöcher, die Leute verprügeln.
Ja.
So, was interessieren die mich? Und ich glaube, das fehlt mir einfach ein bisschen. Dass es gibt deswegen habe ich vielleicht auch nachher nicht geweint. Weil es für ihn selber...
Wenig Charakterentwicklung.
Für ihn selber, es gibt keine Entwicklung. Er wird nicht besser, er wird nicht schlechter, er muss schon irgendwie Hürden überkommen, aber er ist mit sich selber ja die ganze Zeit im Reinen. Er muss für sich selber keine Hürden überkommen, er muss nur Hürden für andere irgendwie überkommen. Also er wird ins Gefängnis gesteckt, okay, und dann muss halt im Gefängnis irgendwie...
Ja, ich finde, das ist ein valider Kritikpunkt auf jeden Fall.
Also es wäre vielleicht interessant gewesen, wenn er irgendwie zwischendurch vielleicht nachgegeben hätte oder so und dann wieder zurückkommt oder so. Aber das passiert ja nicht. Es ist ja die ganze Zeit nur, ich fasse keine Waffe an. Okay, dann gehst du jetzt ins Gefängnis. Alles klar, ich fasse hier keine Waffe an. Okay, ja. Dann kommst du vors Gericht. Okay, ich fasse keine Waffe an.
Also ich weiß halt auch nicht, wie das in Wirklichkeit war.
Ja, aber das...
So, wenn er im Film nachgegeben hätte...
Pass auf.
Dann würde es ja keinen Sinn machen, wenn das so nicht passiert ist.
Das ist egal. Es ist basierend auf einer echten, wahren Geschichte. Und die haben da Sachen dazu gedichtet. Zum Beispiel das mit Vince Vaughn am Ende, wo er ballert auf diesem
Ding. Also vermutlich. Kann ja auch sein, dass das so passiert ist.
Never ever passiert. Never ever.
Können ja Vince Vaughn mal anschreiben.
Ja, genau. Ist es wirklich so passiert?
Ja, ja, wir haben das so gedreht. Okay, danke, Vince.
Ich finde ja, also klar, wenn man sagt, es basiert auf einer wahren Geschichte, dann sollte natürlich auch irgendwas davon wahr sein. Also zum Beispiel dieses mit dem, er hat 75 Leute gerettet. Und das ist ja auch interessant und so, aber ich finde trotzdem, Social Network zum Beispiel, ja, nur 40% davon sind wahr. Trotzdem ist es ein richtig geiler Film, einfach nur weil 60% davon erfunden sind.
Hm.
Ich finde, es geht immer noch darum, einen guten Film zu machen und nicht so akkurat wie nur möglich an der Wahrheit zu sein. Und deswegen finde ich halt, die hätten da schon vielleicht was anpassen können irgendwie.
Ja, ich glaube aber, ich stimme dir dazu. Völlig korrekt. Ich glaube aber, dass es den Amis, insbesondere auch Mel Gibson, egal. Weil die, das soll einfach ein Film sein, wo die sich richtig geil abfeiern können. Und da braucht man keinen Charakter.
Aber
man braucht keinen Tiefgang in Charakteren, wenn man einfach gefühlt alle 10 Minuten sagen könnte, America, fuck yeah. Und das ist so in dem Film quasi so.
Ja, aber das 2,5 Stunden dafür, also keine Ahnung, ich bin, ne, so oder so. Also okay, also was habe ich jetzt noch aufgeschrieben?
Ich guck mal nach, für welchen Oscar der.
Bitte. Genau, so die meisten Sachen haben wir schon besprochen. Ich finde halt einfach auch dieses, ganz am Anfang kommt halt diese Szene, wo er seinem Bruder einen überbrät mit dem Stein und dann sagt die Frau auch, die Mutti auch so, killing is the worst sin. Und dann die nächste Szene ist quasi, als er da 20 ist auf einmal in dieser Kirche und draußen vor der Kirche wird einem Jungen fast das Bein abgehackt von so einem Auto und er rettet den. Und es ist halt, du weißt direkt so, okay, killing versus saving a life. Also da, schon da bist du so, alles klar, ich weiß, worauf es hinausläuft so ein bisschen. Als er dann nachher sagt so, ich gehe zum Militär. Aber ich werde Medic und du bist so, yo, das habe ich mir schon fast gedacht. Genau, dann, ja, dieser Sergeant, der Vince Vaughn, ist einfach voll die Karikatur von was, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es irgendeine Karikatur, ich weiß nicht genau, was der da darstellen wollte. Ja, genau, dann habe ich noch aufgeschrieben, dass ja auch, wenn du nicht tötest im Krieg, also einfach nur die Entscheidung, nicht zu töten, heißt nicht, dass du jetzt nur noch moralisch gut handelst. Also weil ja auch, wenn du Leute rettest, musst du Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt den rette, dann kann ich nicht den retten. Und das merkt er halt auch direkt am Anfang so, oh fuck. Und du bist so, ja, surprise, motherfucker, du kannst nicht alle retten. Wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht genau. Also ist ja auch das, was der Vater irgendwie am Anfang sagt, so, yo, das wird nicht so, wie du denkst. Das ist halt auch so. Aber am Ende wird alles gut.
Also der war bei der Oscarverleihung 2017 für bester Schnitt und bester Ton ausgezeichnet und nominiert in bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller und bester Tonschnitt.
Die Amis,
aber bester Schnitt und bester Ton, also bester Ton, wenn du einen Kriegsfilm hast, ist schon die Chance relativ groß, dass du bester Ton gewinnst.
Hat Dunkirk das nicht auch gekriegt?
Ich glaube auch, ja. 1917 auch.
Stimmt. Ey, was ist denn eigentlich
Tonschnitt
mit diesen ganzen
oder sowas? Jetzt gleich. Finden Amis halt geil. Hier, pass auf, ich habe noch was auf Wikipedia gefunden. Historische Unterschiede.
Mhm.
Regisseur Mel Gibson erlaubte sich beim Dreh einige künstlerische Freiheiten. Zum Beispiel die Zeitlupe, die gab es in echt auch nicht.
Ach so, okay.
So wird im Film als einschneidendes Erlebnis für die pazifistische Grundeinstellung der eskalierende Streit zwischen Desmonds Vater und seiner Mutter gezeigt, welcher in Wahrheit aber zwischen seinem Vater und seinem Onkel stattfand. Aha.
Ja, aber Onkel,
pff. So. Auch wird im Film nicht darauf eingegangen, dass Desmond Doss schon vor Okinawa während der Schlacht um Guam und Schlacht von Leyte wegen außerordentlicher Tapferkeit ausgezeichnet wurde. Also er hat ja auch die Medal of Honor bekommen. Während der Rettungsaktion auf Okinawa hatte ein japanischer Soldat Doss schon im Visier, jedoch klemmte der Abzug, sodass er nicht feuern konnte. Dumm gelaufen.
Ja, der Glück, sag ich.
Also meine Kommentare stehen da nicht mit drin. das ist das Beste jetzt. Diese Zwischenfälle ließ Regisseur Gibson weg, da sie seiner Meinung nach für die Zuschauer als zu unglaubwürdig erschienen.
Geil!
Also das ist halt einfach auch
die
genau
das, was du
meintest.
Die können ballern und nicht treffen, aber ballern und dann kommt kein Schuss raus, das ist zu viel. Das können wir nicht mit reinnehmen.
Ja.
Alter. Geil.
Also das wäre vielleicht auch ein bisschen das, was du noch gebraucht hättest, damit der Film ein bisschen,
ja, auf jeden Fall,
bisschen glaubwürdiger ist.
Auf jeden Fall. Dann habe ich noch aufgeschrieben, genau, das habe ich aufgeschrieben. Da hat er noch nicht gesagt, dass er Vegetarier ist. Das kommt ja ganz am Ende.
Ja,
er
ja,
erst aufgeschrieben.
Als bei dem
Tiere töten, okay oder nicht, habe ich aufgeschrieben. Und dann, wenn ja, wie? Weißt du, weil ich war so, wie tötest du ein Tier, wenn du keine Waffe in die Hand nehmen willst? Also so eine Falle bauen ist ja
so,
quasi wie eine
und das
Waffe.
Hatte sich dann später quasi
erledigt. Und
nachher
hat es sich quasi erledigt, weil er meinte so, ich esse kein Fleisch. Ich so, okay, gut. Dann muss ich mich darum jetzt wohl nicht
aufregen.
Dann habe ich noch aufgeschrieben, möchte man nicht, dass alle dieselbe Moral teilen? Also wenn du ein moralisches Weltbild hast, dann würdest du ja eigentlich davon ausgehen, dass das für alle, also zum Beispiel ich, ja?
Ja.
Ich esse zum Beispiel keine Tiere.
Ja.
Und ich finde, das ist irgendwie, das ist mein moralisches Weltbild.
Ja.
Und ich finde natürlich, weil das meins ist, ist es das Richtige.
Ja.
Und eigentlich sollten alle so denken.
Ja.
Wenn er jetzt sagt, jo, mein moralisches Weltbild ist niemanden töten. Und ich meine, klar, wenn alle so denken, gibt es natürlich auch keinen Krieg.
Hm.
Aber wenn seine ganzen Kumpel so denken und die Japaner aber nicht, dann haben sie ein Problem.
Ja, genau.
Deswegen, weiß ich nicht, ist ein bisschen. Oder ist das nicht so, dass wenn man ein moralisches Weltbild hat, dann geht man eigentlich davon aus, dass das irgendwie das Richtige ist und alle sollten so denken?
Ja, keine Ahnung. Also kommt halt drauf an. Ne? Ich weiß jetzt nicht, inwieweit moralisches Weltbild, also wie weit so moralisches Weltbild geht. Aber ich bin, sagen wir zum Beispiel, ich esse sehr gerne Fleisch. Ich mag Fleisch essen. Einfach.
Mhm.
Ich respektiere das aber, dass du sagst, ich mag
das
nicht.
Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man irgendwie der Meinung ist, dass das, was man, an das man selber glaubt, ist irgendwie richtig und ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich sagen will.
Oh, ist halt geblitzt.
Uiuiui.
Nee, also was ich eigentlich meine, ist, ich habe ja meine oder gewisse Werte und Einstellungen auch und ich finde es auch okay und ich stehe da auch gerne zu ein, in jetzt egal in welcher Themenrichtung, aber ich finde es halt voll okay, wenn das Leute nicht vertreten und das ist, also naja, also es gibt halt wenig, wo du wirklich sagst, so du willst deine, dass deine eigene Meinung da auch die richtige ist.
Ja, ich meine jetzt nicht, dass man die mega krass durchsetzen muss und jetzt quasi Leute ankackt, die ein anderes Weltbild irgendwie haben von irgendwas. Aber geht man nicht davon aus, wenn man eine Einstellung hat zu irgendwas, dass wenn man schon die richtige Einstellung da irgendwie hat?
Ja, ist das nicht immer so eigentlich?
Ja, das meine ich ja.
Ja.
Also deswegen ist es halt so ein bisschen problematisch, wenn du sagst, jo, es ist Krieg, aber ich finde, also töten ist die schlimmste Sünde ever. Und ja, eigentlich richtig weird, dass mich das alles nicht gecatcht hat, weil eigentlich sagt er ja quasi, also es ist ja quasi wie, als würdest du einen Veganer hinsetzen zu ganz vielen Fleischessern und der Veganer sagt so, yo, ich finde Tiere töten und essen überhaupt nicht cool, finde ich richtig, richtig scheiße und mache ich nicht. Und alle sind so, ja, musst du jetzt aber machen, weil sonst nehmen wir dich nicht mit. Nö, mache ich nicht. Ja, dann kommst du jetzt ins Gefängnis.
Sonst darfst du nicht mitgrillen.
Genau. Dann kommst du jetzt ins Gefängnis. Ja gut, komme ich halt ins Gefängnis. Also der hält so, so krass an seinem moralischen Weltbild fest. Und so ist das ja für mich irgendwie auch, dass ich an meinem moralischen Weltbild festhalte, auch wenn ich irgendwie in der Unterzahl bin, sag ich mal, wie er ist ja auch in der Unterzahl. Aber das habe ich irgendwie nicht. Das Vielleicht wurde ich einfach zu wenig verprügelt. Sonst hätte mich das vielleicht mehr mitgenommen.
Ich weiß nicht, da sollte man keine Witze drüber machen.
Dass jemand verprügelt wird?
Ja.
Okay. Das ist nur ein Film, das ist nicht passiert.
Ja. Schreib übrigens in die Beschreibung dann vom Podcast rein, Rebecca vergleicht Desmond Doss mit Veganern.
Ich meine, nein, aber ich meine einfach nur, eigentlich hätte mich das ja mehr
catchen können. Catchen ja, sollen, vielleicht hättest dich auch einfach mehr gecatcht, wenn er nicht so einfach ami-patriotistisch wäre, sondern ja, wenn der ein bisschen ernster ja, gemacht wäre.
Ja, das kann natürlich
kann sein. Kann nicht sein. Also wer weiß, wie der Film geworden wäre, wenn ihn nicht Mel Gibson gedreht hätte, sondern ja, James Cameron oder so.
Mhm. Dann habe ich mir noch Hexer aufgeschrieben.
Rich of Avatar, ja.
Es ist eine richtig gute Motivation. Also auf dem Weg nach Okinawa oder zu diesem Camp da, kommen ja diese Leute alle entgegen, die Armee von davor,
ja,
kommen denen entgegen mit diesen Leichenbergen auf den Autos. Ne? Ja. Und da habe ich aufgeschrieben, richtig gute Motivation.
Ja, finde ich auch.
Und du gehst da hin und die kommen diese Leute entgegen, einfach komplett tot in den Augen. Ja. Richtig, einfach nur noch so 10 Leute übrig. Da denkst du dir schon so, geil, jetzt bin ich richtig pumped.
Ja, kannst du nur denken, ja, vielleicht ist ihre Munition jetzt alle.
Und dann, ja.
Und oder dann die machen gerade Mittagspause.
Und dann habe ich noch aufgeschrieben, also nicht nur, dass man auch als Medic irgendwie vielleicht unmoralische oder schwierige Entscheidungen treffen muss, weil man quasi sagt, okay, dich rette ich jetzt und dich nicht. Mhm. Auch, dass die meisten von denen ja so krass zerbombt werden, dass da nichts mehr zu retten, also so, die kommen ja da hoch und direkt am Anfang fliegen halt voll viele Leute hin, also werden so an der Taille so auseinandergerissen und so, da machst du als mega Medic krass, auch nichts.
Nee, also machst du nichts mehr.
Und klar, dann vor allen Dingen am Ende, ne, da in der Nacht rettet er dann ganz viele Leute, aber so am Anfang bist du halt echt so, ja, jetzt bist du jetzt Medic da rein und kannst eigentlich nur mitlaufen und gucken, wie die Leute um dich rum sterben.
Ja.
Ja. So, und dann, genau, und ich habe noch aufgeschrieben, dass sehr, sehr viele Streicher in diesem Film vorkommen und mich das ein bisschen abfuckt.
Streichinstrumente.
Es ist ganz viel Streichinstrumente für alles.
Ja.
Es wird einfach heftig dramatisch.
Ja, mehr Querflöte einfach.
Einfach mehr Querflöte. Ja, das war's, glaube ich.
Make Querflöte great again.
Mehr Holzblasinstrumente, Leute. Hm. Also einfach diese Dramatik von so Geigen und so Calm down, so, ja.
Ja, aber das ist auch einfach so ein Punkt, ne, da hast du als Filmexpertin hast du halt einfach auch schon so oft gesehen, dass es dich irgendwann stört.
Ich hasse das halt, wenn Filme, also Musik soll ja dazu da sein, das Gefühl von einer Szene zu unterstützen.
Ja.
Wenn aber Musik so offensichtlich irgendwie ist, dass sie also so offensichtlich dich in eine bestimmte Richtung drücken will und nicht einfach nur unterstützend ist, dann ist es scheiße. Das ist genau wie wenn man eine Präsentation hält und die Folien ist dein ganzer Vortrag. Die Folien sollen dich unterstützen. Du bist immer noch der Vortrag. Und wenn Musik einfach so krass überdramatisch irgendwie ist, dann hat das für mich fast schon so den gegenteiligen Effekt. Da bin ich so, oh Leute, jetzt kommen wir wieder klar. So. Mir ist schon bewusst, dass das hier irgendwie traurig ist oder irgendwie eine ernste Szene oder so. Da muss ich jetzt nicht noch so Geigen im Hintergrund haben, die so so was machen, weißt du?
Hm.
Deswegen, es ist nicht
so einfach. Also es ist mir jetzt nicht so schlimm aufgefallen.
Es ist nicht so einfach, einen guten Soundtrack zu machen.
Nee.
Und ich fand den Soundtrack, hat mich jetzt, also da waren mehr Szenen, wo ich gedacht habe, okay, das finde ich schlecht, als Szenen, wo ich dachte, okay, das finde ich gut.
Hm. Ja, ich habe ja auch nicht den Soundtrack lobend erwähnt und das mache ich ja sonst meistens.
Und das macht eigentlich. Er eigentlich so, ja, stimmt.
Ne?
Ja.
Ja, es ist einfach, es ist ein schwieriges Thema.
Schwieriges Thema, ja. Ja,
kann also, halt nicht jeder, ist ja nicht jeder.
Guckt
wobei,
euch den
du bist
an
doch irgendwie in Amerika geboren, eigentlich müsstest du den noch richtig geil finden.
Ja,
als
genau.
Native American.
Ja, ja,
nee, warte,
ja.
Natürlich nicht Native American.
Native, genau, richtig. Also, ich würde sagen, guckt euch den Film an und macht euch euer eigenes Bild. Seid ihr eher, boah, geil, krasser Film, boah, geil, krasser Typ.
Ballern.
Macht richtig Spaß, den Film zu gucken? Oder seid ihr eher so, oh, der Film ist mir too much in your face und zu wenig, weiß ich nicht, Charakter-Development, irgendwas ja.
Schreibt es uns in die Kommis.
Genau. Ja, ey, ihr könnt es einfach bei Instagram unter dem Beitrag von der Folge schreiben.
Ja. Finde ich gut.
Ne? Da könnt ihr uns reinschreiben, weil ansonsten gibt es ja keine Kommentare auf Spotify.
Genau, wir versuchen auch sehr schnell zu antworten.
Wir antworten immer schnell. Nee. Um sonst nichts zu tun.
Nee, frag mal Erik.
Hä? Ja, komm, also einen Tag maximal.
Ja, nee, ab jetzt machen wir das auf jeden Fall sehr schnell, weil wir haben nichts anderes Wichtiges sonst. Podcast ist das Wichtigste
in unserem Leben. Das Wichtigste in unserem Leben, ja. Okay, ja gut. So. Dann, ich habe nichts mehr zu sagen
Film. Dann willst du die Abmoderation machen? Ich habe die beim letzten, habe ich so schnell reingekritscht. Du darfst.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser mega langen Folge heute. Über 90 Minuten.
Ja.
Ja. We appreciate you. Cool, dass ihr durchgehalten habt bis hierhin.
Habt den besonderen Platz in unserem Herzen.
Genau, richtig. Ja, dann hören wir uns alle gegenseitig in 2 Wochen, wenn wir über einen Film reden, den wir noch nicht entschieden haben.
Ausgesucht haben. Amen.
Okay, Entschuldigung.
Ja, und schöne Pfingsten noch, ne? Ist ja jetzt Pfingstsonntag.
Genau. Tschüss.
Tschüss.